I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
Hallo und herzlich willkommen zu I Went to Films mit Martin. Hallo Martin.
Hallo.
Und mir, dem Markus. Und wir schauen uns heute mal wieder einen Film an und nehmen dazu wie fast immer einen Audiokommentar auf. Heute ist es Harry Potter und der Stein der Weisen. Martin, du hast ihn dir ausgewählt aus dem Jahr 2001 von Chris Columbus. Warum?
Ja, ich wollte Harry Potter besonders halt auch diesen ersten Teil unbedingt mit dir schauen und besprechen, weil ich den filmisch und handwerklich sehr schön gemacht finde. Man sieht halt, dass ganz viel einfach auch an Effekten wirklich gedreht wurde. Und mir gefällt das ja sowieso sehr schön, wenn Filme nicht so CGI überladen sind. Ne? Also wenn man merkt, okay, da sind Leute wirklich nicht nur am Computer gewesen, sondern da hat man vor Ort wirklich was gemacht. Und dann natürlich ist Harry Potter natürlich auch eine Marke, die auch meine oder unsere Generation natürlich auch zum Beispiel über die Bücher sehr gut kennt und natürlich auch über die anderen weiteren Filme. Und gerade weil die späteren Harry Potter Filme irgendwie so, ich sag mal, visuell mehr explodiert sind, habe ich gedacht, gerade so ein Return to the Roots eigentlich gar nicht schlecht. Und deswegen wollte ich mit dir unbedingt Harry Potter und der Stein der Weisen schauen.
Ja. Wir sind ja auch quasi mit diesen Hauptdarstellern, mit den dreien, ja, quasi mit aufgewachsen, als genau, die Filme rauskamen. Ne?
Also so ist es.
Ja, ungefähr auch unser Alter, vielleicht ein Ticken jünger. Aber ja, das passt ja dann auch ganz gut. Ich habe den Film tatsächlich auch gesehen. Das ist auch tatsächlich der einzige Film der ganzen Reihe, den ich mal gesehen habe. Hat sich irgendwie nie ergeben. Nicht unbedingt aus jetzt bewusstem Desinteresse oder Antipathie, aber es hat sich irgendwie nie ergeben. Und was ich kurz noch fragen wollte, ist, hast du denn auch eine der Vorlagen gelesen?
Ja, es ist auch so gewesen bei mir, dass ich tatsächlich mit den Büchern angefangen habe. Also ich habe die auch chronologisch gelesen, also zumindest bis zum vierten Teil. Und habe die Bücher auch immer, bevor der Film rauskam, gelesen. Das war halt genau das Alter. Ne? Das hat halt einfach super gepasst. Und ich muss auch sagen, ich habe diese Bücher, also die, die ich gelesen habe, ne, bis Teil 4, meine ich, auch wirklich verschlungen. Und das Schöne war, dass diese Filme dann, zumindest in meiner Erinnerung, mit so einem Zeitversatz herausgekommen sind, dass meine Fantasie dadurch nicht beeinflusst wurde. Also zumindest kann ich mich daran erinnern, dass als ich die Bücher gelesen habe, auch wirklich da mitgelebt habe in diesem Universum und mir das alles vorgestellt habe. Und der Film war dann im Prinzip das Eigenes. Was ich natürlich jetzt in der Rückschau nicht wirklich sagen kann, was wäre, wenn man jetzt nochmal die Bücher liest, ob da dann nicht sozusagen das Filmuniversum doch dominanter ist. Aber
ja,
wie gesagt,
ist ja meistens so.
Ist es, genau, es ist meistens so, aber man kann es so sagen, ich hatte sozusagen an bei Harry Potter und der Stein der Weisen auf jeden Fall, über den wir auch heute ja sprechen, im Prinzip zweimal das Erlebnis, ne? Einmal halt als Buch mit der eigenen Vorstellungskraft und mit der eigenen Fantasie und das, was im Kopfkino sozusagen passiert, und dann nochmal als Film, den ich ja besonders jetzt auch noch sehr schätze, weil er, wie ich eingangs ja schon mal gesagt hatte, einfach handwerklich mich total anspricht und einfach liebevoll gemacht ist und irgendwie auch nicht so dieses trickreiche Blockbuster-Kino, sage ich mal, von visueller Art widerspiegelt. Aber gut, man muss natürlich auch dazu sagen, das ist ein Film aus dem Jahr 2001 und das kann natürlich auch eine Rolle gespielt haben.
Ja, also ich habe tatsächlich auch nur den ersten Roman gelesen, vor ein paar Jahren auch erst. Den fand ich jetzt auch nicht schlecht, aber ja, es hat sich da auch nie so der Drang ergeben. Jetzt unbedingt ist auch ein Stück weit die Zeit vorbei, obwohl es kommen ja immer noch neue Sachen aus dem Bereich raus. Ne?
Ja, richtig, genau. Aber da muss ich auch ganz fairerweise sagen, dass ich selbst bei den Filmen irgendwann ausgestiegen bin. Also ich sag mal so, bis zum Teil 4 kenne ich, glaube ich, Bücher und Filme so einigermaßen. Ne? Gut, und danach weiß ich nicht.
Den Fantastische Tierwesen habe ich tatsächlich auch mal gesehen.
Ah, okay. Ja, den zum Beispiel habe ich auch noch nicht gesehen. Also wir gehen heute sozusagen genau an den Anfang der Filmreihe.
Ich würde gerne noch einen Satz dazu noch sagen, bevor wir anfangen. Und zwar finde ich ganz, du hast ja auch schon jetzt auf das Jahr erwähnt und so, und der Film ist ja insofern auch ganz interessant, weil er ja nicht nur den Anfang für diese Verfilmung des Harry Potter Franchises gemacht hat, sondern weil er, korrigier mich, wenn dir was anderes einfällt, ja auch so ein bisschen am Anfang steht für diese ganzen großen Young Adult Novel Verfilmungen, mhm. ne? Also sei es jetzt Twilight oder Hunger Games oder was haben wir noch, hier Maze Runner und wie sie alle heißen. Mhm. Ja, diese ganzen Reihen, wo dann 4, 5, 6 Bücher gibt und dann auch dann entsprechende Anzahl von Filmen. Und der letzte Band ja auch gerne noch mal in 2 Hälften verfilmt wird, dass man noch einen Film rausquetschen kann. Das nahm hier ja so ein großes Stück seinen Anfang. Und ist ja durchaus dann auch prägend fürs Kino. Ja, durchaus dann auf jeden Fall so 15 Jahre lang, würde ich fast behaupten, wenn nicht sogar noch ein paar Jahre länger.
Mhm, ja, und mir kommt auch noch eine Sache in den Sinn, wenn wir uns das Jahr 2001 nochmal auch anschauen. Gerade in unserem jugendlichen Alter war natürlich auch in dem Jahr die Terroranschläge sehr bildsam prägend. Und ich kann mir vorstellen, dass natürlich dann diese Welt, die Harry Potter da aufgezeichnet hat, natürlich auch eine gute Möglichkeit ist, sozusagen der anderen Bilderwelt, sag ich mal, der realen Welt zu entfliehen. Und vielleicht ist das auch so mit ein Grund, dass diese warmen Farben und das Universum, was ja auch für uns eigentlich unerreichbar ist, einfach, dass man sich gerne da drin verliert. Mhm. Vielleicht. Ne?
Also, ja, durchaus ne? nicht falsch. Der spielt ja auch nicht im 2001 oder so, der spielt ja Anfang 90er auch.
Mhm, genau, richtig. Also natürlich ist es jetzt nicht so heile Welt in dem Sinne, ne? Aber es ist halt diese entrückte Welt, diese andere Welt. Und das könnte vielleicht auch ein Grund sein, dass man da sich gerne dann drin verliert.
Okay, dann würde ich sagen, wir schauen den Stream.
Genau.
2 Stunden 32 Minuten.
Genau.
Und wir schauen auf Deutsch.
Ja. So ist es.
Dann würde ich sagen, wie üblich, wir zählen runter und auf Play geht's los.
Genau.
Entschuldigung. 3, 2, 1, Play. Und wir sehen das Warner-Logo und hören auch schon die Musik.
Mhm.
Die ich eigentlich gar nicht schlecht finde, muss ich sagen.
Nee, nein, das stimmt. Da muss man ja sagen, wir sind jetzt direkt im Ligusterweg, sehen die Eule da ja, schon auf dem
die Eule.
Straßenschild.
Auf dem Straßenschild.
Straßenschild, ja, genau. Bisschen Denglisch. Ja. Und was man hier direkt sieht, man sieht, wie hinten die Bäume, sag ich mal, angestrahlt sind mit wahrscheinlich einem Tageslichtscheinwerfer, irgendwie mehreren, 2 kW oder vielleicht sogar 10 kW. Und hier auch dieses bläuliche Licht auf dem Rücken der Katze und der Nebel, den man auch, wo man richtig sieht, okay, da scheinbar wirklich eine Nebelmaschine gestanden zu haben und man hat das reingefügt. Ne? Und natürlich auch sehr schön hier diese Mechanik, die wir hier in diesem, es hat einen Namen, es tut mir leid, alle Harry Potter Nerds werden wahrscheinlich jetzt ein bisschen sauer sein, dass ich den Begriff da gerade nicht kenne. Aber
da habe ich den Vorteil, da liegen dann eher nach dem Vorgespräch auf dir die Erwartungen als auf mir.
Genau, ja, das kann sein. So, und wir haben hier gleich schon so eine die Verwandlung hier, also das ist sozusagen das erste, also das zweite.
Eine sehr, sehr gute Idee ist, dass sie das im Schatten zeigen und nicht on screen, weil ich glaube, das wäre, glaube ich, nicht ganz so gut gealtert dann.
Ja, guter Punkt, ja. Da müssen wir mal drauf achten. In meiner Erinnerung ist halt dieser Film auch nicht schlecht gealtert.
Ist das richtig? Nee, es geht. Also nur nachher bei wie heißt er, bei Fluffy. Der sieht dann doch, dem sieht man es dann doch ein bisschen an manchen Stellen. Aber gut, das ist halt auch ein Riesen. Aber so kleinere Sachen, die sehen schon ganz gut aus.
Ja, Das stimmt. Und wir haben jetzt schon quasi den dritten unnatürlichen Moment. Also erst dieses Feuerzeug, dann die Verwandlung von McGonagall und jetzt kommt Hagrid auf diesem fliegenden Motorrad.
Gespielt von Robbie Coltrane. Der persönlich ausgewählt wurde von J.K. Rowling übrigens für die Rolle.
Ah ja, okay, ja. So, und wir müssen hier also direkt schon mal einen, also wirklich einen kleinen Filmfehler, der mich wirklich stört. Wir erleben jetzt ja, wie Harry Potter vor dem Haus seiner Ziehfamilie abgegeben wird. Und später haben wir halt Bilder von Harry, wie er sozusagen mit seinen Eltern noch abgebildet ist, ne, sozusagen aus seiner Vergangenheit. Und dort ist er schon, schon deutlich älter. Ne? Und das ist etwas, was mich wirklich, also das ist, aber das ist, das stört mich halt. Da ist irgendwie ein bisschen Kontinuitätsschwierigkeiten.
So was Ärgerliches. Wo du gerade von Kontinuitätsschwierigkeiten sprichst, interessanterweise hat Rowling wohl beim Drehbuch auch darauf geachtet, dass es keine Probleme gibt mit den Sachen, die sie für die Romane, die danach noch folgen sollten. Ich glaube, bis Teil 4 war es veröffentlicht zu dem Zeitpunkt. Ja, dass die Romane entsprechend, oder dass das, was sie noch geplant hat, jetzt nicht irgendwie dem entgegensteht, was man hier sieht.
Ja, das ist gut. So, wir haben einen Zeitsprung. Und das ist natürlich diese das berühmte Kabuff unter der Treppe. Und
Aschenputtel hatte wenigstens noch ein Zimmer mit Fenster.
Genau, und sein Cousin tritt auf der Treppe rum. Und es rieselt.
Ja. Ich finde ja den Anfang doch relativ manchmal schwer erträglich von dem Film. Einfach weil die Figuren dann doch. Also, ich meine, klar, die sollen nicht sympathisch sein. Wir sollen ja alle auch wollen, dass Harry da wegkommt. Aber es ist halt. Ich finde es halt dann doch irgendwann einfach zu viel für die Laufzeit auch.
Achso, meinst du aber. Du meinst jetzt nicht das Acting, sondern eher so die.
Auch das Schauspiel ist auch manchmal schon sehr übertrieben.
Ja.
Aber die sind natürlich auch, kannst du natürlich auch nur als Karikatur anlegen, so wie sie geschrieben sind, muss man ehrlich sagen.
Und vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, es ist ja eigentlich auch ein Familien- oder Kinderfilm, ne? Also,
Schon. Ja, das ist auch so ein Ding, würde ich sagen, wo der Film so eine so eine Übergangsrolle einnimmt zwischen so verschiedenen Entwicklungen innerhalb des Films oder der Filmgeschichte, ne? Wo wir so diese, gerade dieser Anfang ist durchaus eher an so Kinderbuchverfilmungen der 90er orientiert, ne? Sowas wie Matilda oder sowas, würde ich da so im Sinn haben.
Ja.
Und leitet aber, wie wir ja schon gesagt haben, den die Young Adult Novel Verfilmungsreihen der 2000er und 2010er ein. Also vor dem Hintergrund ist der Film schon nicht uninteressant auch. Aber ich finde es halt sehr, sehr, ich finde es auch ein bisschen in die Länge gezogen, was da halt passiert alles, ne? Weil, seien wir ehrlich, wir wollen jetzt nicht sehen, wie Harry da bei seinen bräsigen Verwandten gequält wird. Wir wollen ja alle sehen, wie Harry zaubert. Ich meine, kommt ja alles noch, klar.
Natürlich.
Der zaubert jetzt natürlich auch noch, aber.
Aber wir kriegen zum Beispiel, dass er Parsel spricht, ne? Das ist ja, wird jetzt sozusagen hier jetzt ja auch schon installiert, sage ich mal.
Ja, also war vielleicht falsch ausgedrückt. Also wir wollen natürlich den ganzen coolen Zauberschulen-Kram sehen und nicht unbedingt hier keine Ahnung, White Trash würde man in Amerika wahrscheinlich sagen, wenn er da spielen würde.
Achso, ja gut, okay. Ja, du hast recht, auch dieses Wegschubsen, ne? Das war so.
Ja, unnötig vor allem, ne?
Ja, genau. Overacting oder wie auch immer. Ja, aber da kann man sich halt gut vorstellen, wie dann so die Kinder im Kino so alle am Lachen sind, ne?
Weil, die Schlange, finde ich, sieht ganz gut aus dafür, dass sie CGI ist.
Ist sie CGI?
Ich glaube schon, oder? Ja, spätestens das muss ja.
Ja gut, ja, ja. Aber ich glaube, viele Bilder waren
ja, ich bin mir nicht sicher.
Ach so, ja gut.
Also das sieht mir jetzt nicht, nee, das, ich glaube nicht, dass du die
mal,
so trainieren
allein
kannst.
Dass uns das nicht, also wahrscheinlich ist es so ein Misch.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob so eine Schlange sich da überhaupt so rüberwinden könnte. Können die das?
Also,
haben die Kraft?
Bestimmt.
Bin ich mir jetzt auch nicht so sicher.
Also, allein schon, dass wir diskutieren, zeigt ja entweder, dass es ein sehr, sehr gutes CGI ist, ne?
Ja.
Oder wirklich, dass so gut auch arrangiert ist mit wahrscheinlich echten Aufnahmen und CGI oder Tricks, dass das passt. Ja, das Glas war verschwunden wie durch Zauberei.
Tja. Jetzt könnte ich natürlich hier jetzt richtig krass die Interpretationskeule schwingen und sagen, hier, ja, das könnte man natürlich auch als Anspielung nehmen auf so, so Geschichten, wo man nicht will, dass die Kinder erwachsen werden und man ihnen nichts erzählt und so, aber sie trotzdem eben irgendwann in die Pubertät kommen. Und so ist das ja hier auch, ne? Die erzählen ihm nichts von Magie, aber trotzdem entwickelt er halt seine magischen Kräfte.
Ja, genau, es ist eigentlich unausweichlich, ne? Sozusagen. Die Zeit also so ist bisschen, gnadenlos.
Also Carrie, aber mit weniger Bodycount sozusagen.
Ja. So, und es ist natürlich total wichtig, dieser Brief, das ist ja heute noch auch bei vielen Leuten so quasi so eine Art Running Gag. Ich habe endlich meinen Brief gekriegt, ne? Und in Bezug auf, jetzt komme ich endlich nach Hogwarts, ne?
Ich finde es ja auch sehr schön, dass Harry diese geklebte Brille hat.
Genau. Auch hier nochmal, das sehen wir immer wieder, dass die, also das war, glaube ich, Greenscreen mit den Eulen. Aber dass man die Kamerafahrten wirklich sieht. Also man sieht richtig, wie der Kran so leicht am Beben ist, weil das Bild halt nicht sozusagen nicht computeranimiert gerade zuläuft, sondern man sieht dieses Handwerk vom Filmemachen.
Ich finde ja auch, da gibt es übrigens auch Leute, die das als Filmfehler betrachten.
Was denn?
Weil diese ganzen Eulen hier, weil es in Großbritannien nur nachtaktive Eulenarten gibt und so ein ganzes Haus, was tagsüber von Eulen belagert würde, das würde, Aufmerksamkeit auf sich ziehen, was ja die Zauberer eigentlich nicht wollen.
Ach so. Ja, ja gut. Ja. Ach.
Das ist jetzt einfach nur noch
ja.
Wie heißt es? Sadismus, also, wenn er ihm dann noch so zugrinst,
ja, richtig, die Briefe verbrennt. Aber da noch mal auch wirklich so eine Frage, ne? Wenn doch die Dursleys Harry so hassen, warum sind die denn nicht froh, wenn er wegkommt, also zur Schule?
Das ist eine, ja, ich glaube, weil sie wollen ja nicht mit Magie was zu tun haben, wenn ich das richtig verstehe. Sie wollen nicht, dass jemand was mit Magie zu tun hat. So verstehe ich das. Also, wir können auch mal gleich drüber reden, wenn sie da auf dieser Insel sind. Ja, das meinte ich jetzt gerade eben.
Ja, okay.
Das ist
ja
so der Hitchcock-Moment des Films.
Also hier, also zum Beispiel auch für die Lichtsetzung hier. Wunderbar. Ja. Also ich mag, also generell, es ist einfach sehr klassisch Licht gesetzt. Und das finde ich toll. Ja, also man hat ja heute eher so diese Tendenz dahingehend, dass alles irgendwie gestriegelt und ohne klare Lichtführung ist, ne? Viel weiches Licht. Und hier haben wir einfach auch Kanten und wirklich bewusste Lichtsetzung von Einstellung zu Einstellung. Und das finde ich toll. Und jetzt hier auch, wie der Dolly zurückfährt, da sieht man richtig, wie das Bild wackelt und tanzt. Und man denkt sich so, ja, da haben wirklich Kameraoperator und Grip, alle haben zusammengearbeitet, um dieses Bild zu machen. Dann noch Schärfe, Assistent und ja, wunderbar. Finde ich cool.
Wieso glaubt er eigentlich, dass die sie nicht finden können, bloß weil sie irgendwo anders hinfahren? Das ist natürlich auch irgendwie nicht. Und man fragt sich natürlich auch, wie sind sie jetzt da hingekommen? Das ist ein sehr harter Cut.
Ja. Ich weiß auch nicht mehr, wie es im Buch war. Oder ich kann, das ist zu lange her.
Ne, ich kann es dir jetzt auch nicht sagen.
Und gut, das ist natürlich auch so ein bisschen dieses, gerade für Kinder ist ja der Geburtstag etwas ganz, ganz Wichtiges.
Mhm. Das ist übrigens natürlich auch ein Fehler jetzt, ne? Dass die Uhr von 11.59 Uhr auf 12 springt und nicht auf 0. Das, weil es soll,
ach so,
ja Mitternacht, weil es soll ja Mitternacht sein und nicht mittags.
Ach so, aber war das nicht AM? Nee, oder ist es PM?
Nee, es muss ja dann 0 sein, normalerweise. Achso, ja, meinst du? Nee.
Ich glaube, das müsste damit zusammenhängen. Aber was ist denn? Nee, keine Ahnung. Da kann ich mich jetzt nicht festlegen.
Zumindest habe ich das in englischsprachigen Zusammenstellungen gesehen als Filmfehler.
Sagen wir es mal. Ah, okay, ja. Aber vielleicht hat man das dann auch sozusagen vereinfacht für Kinder. Und zum Beispiel auch hier diese Blitze, ne? Mhm. Die sind halt einfach gemacht. Also mit Effekten von außen. Mit Blitzlampen irgendwie.
Ja. Schön auch, wie er das jetzt überspielt. Da, jetzt gibt es den Geburtstagskuchen. Mhm. Und ja, wenn wir jetzt gerade sowieso beim Geburtstag sind, vielleicht ein Wort zum Thema Harry. Mhm. Das war nämlich eine der schwierigsten Casting-Entscheidungen, den Harry zu casten. Und es gab über 5000 Jungs haben vorgesprochen.
Boah.
Und kein einziger hat Chris Columbus gefallen. Mhm. Und dann hat er gesehen, dass Daniel Radcliffe in einer David Copperfield-Verfilmung gesehen. Mhm. Und hat sich gedacht, das ist er. Mhm. Aber das Problem war, dass Daniel Radcliffe oder seine Eltern eigentlich eher wollten, dass er sich wieder mehr auf die Schule konzentriert und nicht so sehr ins Schauspielbusiness einsteigt dann schon. Mhm. Und naja, dann sind sie halt weitergegangen und haben weitergesucht, aber Columbus hatte sich eigentlich schon festgelegt auf Daniel Radcliffe.
Also er wollte ihn unbedingt dann haben.
Ja. Ne? Ja. Und dann war es tatsächlich so, dass Produzent und Drehbuchautor mal im Theater waren und da zufälligerweise zwei Reihen vorher Daniel Radcliffe mit seinem Vater auch war. Hm. Und dann haben sie den einfach mal angesprochen und haben dann eben so ganz vorsichtig schon mal den ersten Kontakt geknüpft und das hat dann irgendwann den Erfolg gelegt, dass die Eltern dann zugestimmt haben.
Ah ja. So, jetzt kriegt Harry den Brief, den er auch vorliest. Ah, okay.
Ja. Ja, da haben wir es, ne?
Ja, ja, wir haben geschworen, diesem Unfug ein Ende zu machen.
Also der Hass oder der Neid auf Zauberei ist stärker als der Unbill, den sie dadurch haben, dass Harry da ist. Beziehungsweise vielleicht reden sie sich ja sogar ein, sie tun ja eigentlich ein gutes Werk damit, dass sie Harry aufnehmen und das von der Zauberei fernhalten oder so. Mhm. Aber gut, es gab ja auch entsprechend genügend Kritik auch in der realen Welt an den Filmen und den Büchern wegen der Thematik.
Ach so, ja, die ich das irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann. Also
ja, es gab sogar, es gab dann sogar doch einige, als sie sich dann entschieden haben, in welcher Kirche sie dann arbeiten konnten. Oder drehen konnten für Innenszenen von Hogwarts. Mhm. konnten sie dann, gab es dann richtig Protest damals in der Kleinstadt per Brief. Mhm. Ne? Die haben alle Leserbriefe geschrieben und so und haben dann aufgerufen, der Crew dann den Weg zu blockieren. Da ist dann aber doch nur eine Person aufgetaucht.
Ja.
Aber trotzdem.
So, jetzt hat Hagrid
den Ringelschwanz eingemalt.
Genau.
Dafür, dass er gerade den Schokoladenkuchen gefressen hat, ist aber sein Gesicht ganz schön sauber gewesen.
Ja, vielleicht kleiner Continuity-Fehler.
Oder,
ja. Jetzt auch schön, dass er ihn mitten in der Nacht abholt, ne?
Ja, gut.
Aber gut, die wollen ja auch nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Also gut, das mit den Eulen hat ja irgendwie nicht geklappt.
Ja, muss halt ein bisschen mehr Action reinlegen, dass sie ihn überhaupt kriegen. Ne? Jetzt sind wir in London. Mhm. So, jetzt hören wir gerade, was Harry alles benötigt für den Beginn des Schuljahres. Mhm.
Ja. Genau, wo wir jetzt sozusagen gerade in London sind, also das vielleicht auch nochmal, ich finde es super, dass man bei dem Film einfach auch sieht, dass sie ganz viele, also Originalplätze einfach haben. Mhm. Also zum Beispiel, auch wir waren doch sogar zusammen in Cambridge, ne?
Ja.
Mal,
ja,
richtig. Ja, und da sind ja auch einige Sets gewesen.
Mhm. Ja.
Und wenn man da durchgeht, ne, durch diese ganze Unistadt und sich diese Gebäude anschaut, dann denkt man sich auch so, ja, das ist alles Harry Potter, ne?
Ja gut, was ja Harry Potter nun mal auch auszeichnet, ist so eine durchziehende Britishness.
Ja, natürlich.
Auf die Rowling ja auch scheinbar sehr viel Wert zu legen scheint, was sich dann auch dadurch auszeichnet, dass sie einen All-British-Cast gefordert hat. Ja, und unser Antagonist, von dem wir das natürlich noch nicht wissen zu diesem Zeitpunkt.
Ja, Professor Quirrell mit dem Turban.
Jawohl.
Und wir haben auch schon gesehen, als Hagrid mit Harry in diese Bar reingegangen ist, dass alle ihn irgendwie kennen, ne? Und Harry kennt ja, weiß ja gar nicht, dass er so bekannt
ist. Also nicht nur ihn kennen, sondern ja sogar schon teilweise eher ehrfürchtig sind.
Genau, richtig. Ich kannte deine Mutter oder ich kannte deinen Vater, ne? So, und alle kennen die Geschichte von Harry Potter. Ne? So, aber Hagrid ist natürlich auch jetzt nicht der, der bereit ist, alle Geschichten zu erzählen. Er sagte gerade, es soll jemand anders erzählen. Ja gut, also ich finde, das ist vom CGI her
nicht
so schlecht, oder?
Okay, ja.
Also man sieht es halt dann immer im Sprung. Ne? Jetzt sieht man wieder,
dass man sieht es, finde ich, bei großen Sachen auch.
Ne? Ja.
Also
ja,
so bei Sachen, die so wie jetzt diese Steinwand den halben Bildschirm ausfüllen oder dann später eben Fluffy.
Wo wir hier diese die Winkelgasse sehen, ne? Und diese Masse an Menschen und diese ulkigen Gebäude. Und Hagrid erklärt ja gerade, wo man was
so kriegt, eine, ne? So eine habe ich ja tatsächlich auch schon mal gesehen in den Universal Studios in L.A. gibt's. Haben sie auch so ein paar Gebäude nachgebaut.
Ja, und Winkelgasse. Also, ich glaube, aus heutiger Sicht natürlich, ne, warum dieser Film so erfrischend ist, ist einfach, dass sowas wie Smartphones, Internet und so weiter einfach keine Rolle spielt. Es ist alles irgendwie so
haptisch. Gibt es ja auch noch nicht, ne? Spielt
genau,
ja
dann
noch. Spielt ja 90er.
Genau, gibt es noch nicht. Aber gleichzeitig ist es auch jetzt nicht mittelalterlich. Ne? Also es hat natürlich immer wieder so dieses, ne, man hat irgendwas in Kesseln braun und offene Feuer. Es hat natürlich was Altes. Jetzt sehen wir hier den Nimbus 2000 gerade einmal. Ja. Aber ich finde es erfrischend. Also deswegen würde ich auch immer noch sagen, dass ich gerade mit dem Alter auch diesen Film, also besonders diesen ersten Film, sehr mag.
Du meinst, dass er weniger altert, weil er ohnehin nicht zeitgeistig ist?
Ja, könnte man so sagen, ja. Ja. So, hier müssen wir jetzt ja unbedingt mal drüber sprechen. Wir sind jetzt bei Gringotts und die werden ja von den, sag schnell,
Kobolden? oder was waren's?
Kobolde sind's, oder? Ja, genau. Ja, Hagrid Kobolde. Sagt Kobolde. Und dass die in einer Bank arbeiten und mit diesen Nasen. Das hat ja auch Kritik hervorgerufen.
Ja, verstehe ich.
Sozusagen Stereotype sozusagen bedient werden.
Ja.
Ist mir als Kind natürlich nicht aufgefallen, aber finde ich natürlich auch irgendwo kritisch.
Ja. Übrigens, dieser Kobold hat einen relativ prominenten Platz in einigen Filmplakaten gehabt für den Film. Obwohl er halt nur in einer Szene zu sehen ist, aber es liegt wahrscheinlich auch am Aussehen.
Mhm.
Ja, interessant. Hatte ich so bisher noch nie gehört von dieser Kontroverse, aber da hast du natürlich nicht ganz unrecht. Das hat schon durchaus
ein Geschmäckle, ne?
Ja, ja. Mhm. Das hätte man auch anders lösen können, da hast du recht.
So, jetzt gehen wir erst in Harrys, wie sagt man, Schließfach.
Ja.
Im Film heißt es Verlies, heißt es hier. Genau, aber es ist ja quasi wie ein Schließfach.
Bankschließfach, ja. Erinnert mich ein bisschen, dieses Fahrgerät erinnert mich ja ein bisschen an die Donkey Kong-Spiele.
Ja, gut, ja, habe ich auch gerade gedacht. Genau. Ja. Wo man so mit Loren irgendwo rumfährt, ne?
Ja, genau, zum Beispiel.
Ich glaube, die Level heißen Loren Leichtsinn und Loren Crash.
Mhm.
Also, Info für die Nerds. Mhm. So, und wir stellen fest,
Harry hat ein paar Goldmünzen geerbt.
Ja, Harry ist ziemlich reich. Und jetzt sind wir im Verlies 713. Das ist nochmal ein Spezialauftrag, den Hagrid ausführen soll.
Genau.
Und die Tür wird auch anders geöffnet.
Das scheint ja eine Spezialtür, scheint ja auch mehrere Schlösser oder Riegel zu haben, wie wir sehen.
Genau, eine sehr komplizierte Schließtechnik. Und wir müssen natürlich Harry dabei haben. Also,
damit er später weiß.
Ja, genau, ja. Also wir haben ja jetzt knapp 25 Minuten schon und wir haben immer noch nicht Ron und Hermine kennengelernt, ne?
Nee. Wir sind immer noch in den Vorbereitungen quasi. Ollivanders.
Auch hier, since 382 BC. Und es sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Schuhgeschäft, ne? Mit diesen Kartons.
Ja.
Und im Prinzip ist es ja auch so ein bisschen, ne? Du musst den ja anprobieren, ne? Den
Zauberstab. Ja, genau, ja.
Ja, und auch Harry wird bei Ollivanders natürlich erwartet. Und was ich eigentlich auch ganz schön finde, ist, dass das jetzt hier so ein eher intimer Moment ist. Also wir kommen sozusagen von der lauten Straße in diesem Trubel und jetzt sind wir hier.
Dieses kleine abgelegene Geschäft.
Genau. Und man muss ja auch sagen, eigentlich ist ja sowas wie ein Zauberstab, also ähnlich wie ein Lichtschwert, ne? So eine einmalige Sache oder eine einmalige Anschaffung.
Ja.
Also außer man macht es irgendwie kaputt. Da weiß ich dann nicht, wie das Verfahren ist. Jetzt muss Harry ihn schwingen und nimmt erstmal ein bisschen den Laden auseinander. Den
Laden auseinander, ja.
So, also der erste hat irgendwie noch nicht gepasst.
Sind das eigentlich alles Einzelstücke?
Ich glaube ja.
Weil die ja auch gleiche Verpackungen teilweise haben.
Ach so, ja. Also, der passt auch nicht, okay.
Weiß man eigentlich, wie entstehen die Zauberstäbe in dem Universum?
Oh, es gibt da Erklärungen zu. Da sind auf jeden Fall Sachen drin verarbeitet. Und Harry kriegt ja jetzt diesen Zauberstab, wo ich meine, eine Feder eines Phönix mit drin ist, die ja auch bei Voldemort mit drin ist.
Aha.
Und das ist eigentlich ungewöhnlich. Dass sozusagen zwei Zauberstäbe so eine Ähnlichkeit haben. Oder ne, so eine Substanzähnlichkeit. Mhm.
Okay, also quasi so diese Ähnlichkeit zwischen Protagonist und Antagonist wird da schon wird auch da drin mit eingeführt. Mhm. Dann mal sehen wir eigentlich die Narbe. Müssen wir eigentlich sehen, ne? In der Einstellung gerade eben. Jetzt ist es
ja genau. Die Schwanzfeder des Phönix ist damit drinne. Mhm. Ach so, ich wusste gar nicht, dass das so explizit ist. Also Harry kriegt ja sogar jetzt schon die Info,
dass
Voldemort
Laut J.K. Rowling wird das übrigens Voldemort ausgesprochen.
Ah, okay. Ja.
Interessanterweise. Mhm. Und das erste Hörbuch in Amerika also das Hörbuch für den ersten Teil, das wurde wohl auch so ausgesprochen und dann kamen die Filme und dann hat man das aus irgendeinem Grund der Aussprache der Filme angepasst. Wundert mich auch, dass sie da dann nichts gesagt hat, wenn das eine ihrer Ansicht war. Da haben wir Hedwig.
Genau.
Gab übrigens 3 Eulen, die Hedwig gespielt haben.
Ah, ja. So, also Harry rekonstruiert jetzt mit seinen Infos, die er gekriegt hat, die Geschichte über seine Eltern. Und Hagrid Ah ja, genau. Also er antwortet ihm nicht direkt, ne? Aber er sagt halt irgendwie, ja, Harry, du musst wissen. Er
gibt ihm eine Warnung mit, sagen
wir mal so. Genau, richtig. Nicht alle Zauberer sind gut, ja. Ist auch schön, ne? Harry hat von vornherein, also natürlich ist das hier in dem Moment sozusagen diese, ich sag mal, kindliche Naivität, ne? Mhm. Das Voldemort sozusagen auszusprechen. Ja. So, und jetzt hier diese Rückblende. Ich muss sagen, die gefällt mir nicht.
Warum?
Guck mal, auch da, der. Ja, gut, da passt fast der Junge, ne?
Mhm. Ja, ich mag diese. Höchstens ein bisschen zu breit für das Bündel, was er hat, aber egal.
Ja, er wirkt mir hier jetzt auch zu alt, weißt du? Dafür, dass für das Bündel. Und was ich einfach bei dieser Rückblende nicht mag, ich bin nicht so der Fan von diesen verringerter Bildanzahl, ne, wenn das dann so alles so in so eine Art Slow-Mo gepackt wird. Also ich mag diesen Stil einfach nicht.
Ja, fällt auch ein bisschen raus, finde ich.
Ja. Ja. Aber gut, es sind halt Infos, die wir jetzt brauchen, ne, also.
Weil man bedenkt, eigentlich haben wir Voldemort ja quasi schon getroffen.
Ja, so indirekt, ne?
Ne? Ohne es zu wissen, natürlich. So.
Ja, zum Thema Gleis 9¾.
Ja.
Gibt es ja auch so ein paar Erklärungsversuche oder Ansätze. Und zwar soll, ist es Central Station oder wie heißt die Station nochmal?
Nee, ist das nicht King's Cross?
Ja, King's Cross, genau, das so müsste es sein. Jedenfalls, dass unter dem Bahnhof auch wirklich tatsächlich so stillgelegte oder alte Gleise sein sollen. Mhm. Und dass deshalb auch sozusagen diese Idee herkommt, dass dann 9, also irgendwie zwischen 9 und 10 einfach noch ein 9¾ sein müsste.
Wobei das tatsächlich zu dem realen Bahnhof nicht passt, weil das sind wohl, also 9 und 10 sind wohl in 2 verschiedenen Hallen tatsächlich.
Ach so, stimmt, ja, die Decke sah ganz anders aus, ja. Ja. Also King's Cross meintest du? Ja, ne?
Ich meine, es soll King's Cross sein, aber ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher.
Ja.
Und das ist wohl ein echter Bahnmitarbeiter.
Huch. Ah, ja.
So. Und Muggel wiederum ist keine Erfindung von J.K. Rowling. Mhm. Oder, also vielleicht doch, aber das Wort gab es tatsächlich vorher schon. Das lässt sich zurückverfolgen in die, ich glaube, 30er oder 20er Jahre. Mhm. Als einen Slang-Begriff aus der Jazz-Szene für Leute, die Marihuana rauchen.
Mhm. Mhm.
Finde ich auch ganz interessant.
Mhm. So, also Fred und George zeigen sich hier schon direkt als Witzbolde, ne?
Ja, und da haben wir Rupert Grint jetzt. Mhm. Also Ron. Mhm. Der sich übrigens beworben hat oder vorgesprochen hat, indem er ein Video eingesandt hat, in dem er darüber rappt, wieso er die Rolle spielen möchte.
Ach, ja. Ja, gut, jetzt auf die Wand zu fahren.
Ja.
Und schwupp, ist er drüben.
Sprung vom Kopf des Glaubens quasi.
Ich frage mich halt immer so, also wenn man da stehen bleibt, das ist ja quasi wie so am Ende einer Rolltreppe, da soll man ja auch möglichst schnell weg. Aber da bei der Wand sieht man das ja nicht.
Ja, das ist richtig. Was soll ich sagen, den Zug gibt es auch in L.A., wo ich vorhin erzählt habe.
Ja. So, und diese Bahnstrecke natürlich auch. Also, und das ist halt einfach cool.
Die englische Landschaft.
Ja, finde ich schon schön. Und guck mal, hier sieht man richtig, wie die mit, also ich nehme mal an, dass die damals noch mit Hubschrauber geflogen sind.
Mhm. Ja.
Und das scheint aber jetzt Greenscreen
zu sein. Gehen wir mal von aus. Da gibt es übrigens auch Leute, die das als Filmfehler kritisieren, weil eigentlich müsste man mehrere Stunden gefahren sein, um aus London so eine Landschaft heraus dann zu sehen.
Aber das war doch ein Zeitsprung.
Ja, nein, was sie kritisieren ist, dass Ron so lange braucht, bis er dann einen Platz gefunden hat.
Ach so.
Ja. Aber ich finde, das passt eigentlich ganz gut zur Rolle.
Ja, eigentlich schon, ja. Nee, also sowas finde ich jetzt nicht, das lasse ich nicht gelten als Filmfehler. Also weil erstmal...
Ich finde es ja, ich finde es sogar eher passend zur Rolle.
Ja.
Zumal ja auch die Frage sich stellt, wie fahren wir hier überhaupt und wo fahren wir hier überhaupt? Und ist es so, überhaupt eine echte Landschaft oder ist das eine Zauberlandschaft?
Stimmt, genau, richtig. Ja, so muss man es ja sagen. Vor allem, man fragt sich ja, wo soll dieses Gleis rauskommen, dass die Muggelwelt das nicht erkennt, ne? Also, ja. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen so dieser Pippi-Langstrumpf-Moment, ne?
Ja.
Also so, ja. Wir nehmen alles, ne? Und finde ich aber irgendwie, ich finde das sympathisch, dass sozusagen jetzt Harry und Ron so sich kennenlernen, dass sie einfach mal diesen ganzen Wagen leer kaufen.
Ja,
einfach und mal dann halt probieren. Süßkram.
Ich finde auch sehr gut die verschiedenen Geschmacksrichtungen, alle Geschmacksrichtungen.
Ja.
Ja, zack.
So, der haut ab.
Genau. Der übrigens ziemlich gut aussieht.
Aber ja,
natürlich auch, weil die Schokolade, das Glänzen der Schokolade auch nicht schlecht ist. Mhm. Auch nicht so schlimm aussieht dann als CGI, muss man sagen. Also das ist in dem Fall dankbar.
Mhm.
Da finde ich es auch ein guter Gag.
Ja,
dass er kann von morgens bis abends da rumhängen.
Ja.
So, ein bisschen angeben mit der Zauberei, aber das wird nicht funktionieren, wie wir ja wissen.
Mhm.
Oh, und Hermine. Emma Watson wiederum wurde von ihrem Theaterlehrer an die Casting-Agenten empfohlen und musste 5 Vorsprechen machen, bevor sie dann die Rolle bekommen hat. Und ging aber selber davon aus, dass sie niemals eine Chance kriegt.
Mhm.
Aber, tja, hat sie dann doch bekommen. Wobei sie auch, ey, wenn man mal ehrlich ist, das ist keine sympathische Rolle.
Mhm.
Oder keine sympathische Figur, wenn man ehrlich ist. Das fand ich Sowohl im Film als auch im Buch.
Ja, halt, ist halt so Streberin, ne?
Ja, nicht nur Streberin, sondern sie lässt sie auch immer wieder raushängen.
Ja.
Das ist es ja.
Aber sie ist auch von Harry nur kurz überrascht, ne? Und dann,
Ja, sie hat halt auch ein übergesundes Selbstbewusstsein, würde
ja, ich behaupten. Ja. Ach, ich habe gar nicht mehr in Erinnerung, dass das zweigleisig ist. Hier der Bahnhof oder der Bahn oder Haltepunkt ist es wahrscheinlich eher. Ja. Ich weiß nicht, ob man das als Bahnhof klassifizieren kann.
Ja gut, vielleicht kommen ja noch mal von woanders auch Schüler und Schülerinnen.
Ja. So, also Hagrid holt jetzt alle Schüler ab, also die Erstklässler insbesondere, ne?
Ja, vor allem die Erstklässler, glaube ich.
Ja.
Die anderen so. Wissen ja, wo es lang geht, sozusagen.
Hagrid hat ein Boot für sich. Der braucht den Raum. So, und das ist natürlich super schön. Hier jetzt diese Bootezufahrt und dann der Schwenk nach oben. Die
Hogwarts-Insel.
Ja, genau. Und dann die Musik dazu. Also da sieht man natürlich schon so ein bisschen die Kunst. Also das Künstliche. Also das ist wobei, nicht ganz.
Ja. Gut, 5 Jahre früher hätte es noch als
Painting.
Ja, gemacht. Und das hätte jetzt auch nicht viel realistischer ausgesehen, muss man ja auch mal ehrlich sagen.
Ja. Das heißt ja nicht, dass ich sozusagen gegen CGI oder irgendwas
bin. Nein, will ich ja auch nicht. Genau. Will ich ja jetzt, das hätte sondern ich jetzt auch nicht unterstellen wollen.
Also zum Beispiel, dass da das Feuer wirklich brennt, sowas. Ne? Ich finde, es ist einfach schön. Oder auch hier, dass diese Kante tatsächlich abgegriffen ist. Das ist einfach original sozusagen.
Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, wo sie das dann gedreht haben. Kann schon auch sein, dass das echte alte Schauplätze sind.
Also ich glaube, es sind mehrere.
Die Halle ist ja dann auch noch mal, ist ja auch noch mal irgendwo.
So, das ist jetzt die Erklärung eigentlich für uns, ne? Sozusagen als Zuschauer. Die vier Häuser werden
vorgestellt. Die haben auch natürlich sehr schön britische Namen.
Also man muss ja, ich finde, so aus so einer, aus meiner laienhaften pädagogischen Sicht, dass die doch sehr viel Wert auf dieses Leistungsprinzip legen, ne?
Ja gut, das ist natürlich, das ist aber durchaus auch, du musst ja bedenken, wir sind jetzt auch in Großbritannien immer noch, ne?
Ja.
Britische Klassengesellschaft ist natürlich schon nochmal eine ganz andere als das, was wir haben.
Klar, und natürlich auch dieses Schuluniform und Internat und so, ne?
Ja. Er hat übrigens zuerst versucht vorzusprechen für Harry und dann für Ron und dann hat er am Ende den Draco bekommen. Ja. Man hat so ein bisschen das Gefühl, der wird jetzt auch so ein bisschen der Antagonist, aber ich glaube, wenn ich das mal richtig gehört habe, ist es jetzt nicht wirklich so im Verlauf der Serie. Kann das sein?
Ja. Also, nee, genau.
Ja.
So, McGonagall ist eine sehr ernste Person, so lernen wir sie kennen, ne?
Ist auch persönlich ausgewählt worden für die Rolle von J.K. Rowling. Natürlich auch was von so einem kleinen Spießrutenlauf, wie die Erstis jetzt hier
durchlatschen
müssen.
Ja. Und wenn das wirklich alle Schüler sein sollen, dann ist die Schule eigentlich nicht so groß, oder?
Ja gut, die Frage ist halt, wie viele Hexen und Zauberer gibt es überhaupt? Ne? Und ist Hogwarts überhaupt, ne, Hogwarts scheint ja nicht die einzige Schule dafür zu sein.
Ja.
Das ist ja, das wird ja nie wirklich erwähnt.
Also später gibt es ja diese Turniere, wo und auch andere Schüler aus anderen Schulen irgendwie mitspielen. Also, aber da bin ich raus, da kenne ich mich nicht aus mit.
So. Dumbledore tritt jetzt das erste Mal in Realitas auf. Mhm. Mag die Katze auch vom Design her so. Also, was heißt vom Design her, aber vom Aussehen her.
Ja, also das waren jetzt sozusagen die ernsten Einweisungsworte.
Ja, wenn ihr dahin geht, seid ihr tot und wenn ihr dahin geht, seid ihr auch tot.
Ja, ich meine, zu diesem Zeitpunkt wissen wir ja noch nicht, dass das was mit dem Versteck des Steins der Weisen zu tun hat. Mhm. So, jetzt kommt das mit dem Hut.
Genau. Hm. Das auch tatsächlich gut aussieht, muss ich sagen.
Ja, ja. Das ist so ein bisschen wie, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, aber bei uns gab es damals diese Empfehlungsschreiben von der Grundschule, für welche weiterführende Schule es
Ja, die wird es halt auch noch geben, denke ich.
Ja. Guck mal, und Malfoy hat den Hut noch nicht mal aufgehabt.
Hm. Auch natürlich eine wichtige Info für Harry bzw. uns. Tja, und da wird der rote Hering eingeführt. Hm. Das ist natürlich ganz interessant, ne? Weil wir natürlich, wir denken natürlich alle, die Narbe tut weh wegen Snape. Ne?
Ja.
Aber tatsächlich tut sie ja weh, weil Quirrell ihm seinen Hinterkopf mit Voldemort zugedreht hat. Mhm. Und deswegen schaut Snape ja jetzt auch kurz einmal so nach links zu seinem Nebenmann.
Snape, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Ich finde Alan Rickman eigentlich die coolste, dass der die coolste Rolle spielt. Also ja, ist halt auch in mehreren Harry Potter Filmen. Mhm.
Ja gut, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ja, ist halt, also hier ist es halt ein sehr interessante Nebelkerze, die da geworfen wird, weil ja natürlich alles an der Rolle schreit, der ist ein Bösewicht. Mhm. Und er ist es ja dann am Ende nicht.
Nee, richtig. Und trotzdem ist es so faszinierend, seine Ernsthaftigkeit, und man denkt ja die ganze Zeit, er ist irgendwie, also ne, wenn der Hauslehrer von Slytherin ist, ne, dass der auch irgendwie was Böses sein soll.
Und er zeigt ja auch durchaus eine gewisse Antipathie gegenüber Harry. So ist es ja auch nicht.
Sag mal, hast du auch diese Assoziation mit diese Kardinalshüte, die auch diese an den Seiten diese Schleppen haben?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Na, also die sind dann nicht so spitz, aber das geht ja so ein bisschen in diese Richtung. Die sind dann rund, aber die haben auch diese.
Ja, ne?
Das ist natürlich auch interessant, dass der Hut jetzt mit Harry irgendwie diskutiert. Oder Harry
nicht
mit dem Hut.
Ich weiß, ja.
Ja. Auch sehr schön, hier hinten sehen wir die Punkte anzeigen, ne? Von den Häusern. Hinten rechts jetzt, verschwindet jetzt aus dem Bild.
Ah, ja, ja.
So, und was ich interessant finde ist, deswegen der Film hat halt, oder auch die Geschichte, das Buch, so ein paar, so das Thema, wie zum Beispiel Schicksal und Entscheidung. Mhm. Also es ist ja Harrys Wille gewesen, nicht nach Slytherin zu kommen, obwohl er da auch gut reingepasst hätte. Sagt ja der Hut.
Übrigens, die Namen von den vier Häusern, habe ich hier gerade vor mir liegen, sind Rowling eingefallen, als sie im Flugzeug war. Und damit sie nicht vergisst, hat sie sie auf die Spucktüte draufgeschrieben. Mhm. Und das war wohl echtes Essen.
Cool.
Ja, also im ersten Moment ja, aber du weißt halt ja, kalt, Dreharbeiten dauern lange.
Ja, ja.
Und es wird nicht nur kalt, sondern manche Sachen fangen halt dann auch schon mal nach ein paar Stunden an zu riechen. Ne?
Ja, ja, ja.
Also das war wohl dann nicht mehr ganz so angenehm irgendwann.
Ja.
Ja, wie gesagt, wird halt schön als Nebelkerze eingeführt. Jetzt haben wir die Geister.
Stimmt,
Ich
die
ja
kommen
schon
jetzt.
fast so ein Stück übertrieben finde, wenn man mal so leichte Kritik nennen möchte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, es hätte auch ohne Geister funktioniert. Also jetzt nicht unbedingt, dass jetzt die Geister jetzt ganz schlimm sind, aber
Ja, ich glaube, sie bekommen ja im Laufe der gesamten Reihe auch zwischendurch immer mehr Bedeutung oder mal so, ne, stellenweise Bedeutung. Und ich meine, das ist natürlich so ein bisschen, ich sag mal,
Das ist schon ganz schön
Grusel.
heftig.
Ja, genau. Ich glaube, das soll so sein, ne, dass man einfach so ein bisschen Grusel macht.
Ja.
Ja, genau. Nicht bummeln ist ja auch so ein gern zitiertes Zitat.
So ein bisschen Escher-Feeling.
Ja. Aber ist das vielleicht sogar bewusst so gewählt?
Weiß ich nicht, kann schon sein, dass das so eine Idee war. Irgendeins von den Porträts zeigt übrigens Anne Boleyn,
Ja.
die zweite Ehefrau von Heinrich dem VIII., die unter anderem dafür hingerichtet wurde, neben Hochverrat und Inzest auch für Hexerei.
Ah, okay. Ja.
Entweder hier oder später in der anderen Szene, wo
Ja.
sie da in den verbotenen Bereich reinlatschen.
Ja. Jetzt kommt das Passwort. Ich finde, das ist ziemlich cool, weil man sehr lange denkt, das ist ein Gemälde, ne?
Ja.
So, man muss das Passwort einsagen und dann öffnet sich, also klappt es einfach nur zur Seite, ne? Eigentlich relativ
Einfach, ja.
einfach, ja. So, wir sind jetzt im Gemeinschaftsraum, ne? So, das ist natürlich schön. Der Zimmerservice hat alles hochgebracht.
Ja. Oder hochgezaubert vielleicht.
Ja, genau.
Und natürlich auch gleich wichtig, die Fanschals, die offiziellen.
Ja, genau, ja. Die Uni-Police, ne? Aber die
Sag
sind
mal,
aber
wie
mit
viel?
relativ vielen, ne? Auf dem Zimmer.
Ja gut, das ist ein
Oder was ist?
Schlafsaal, ne?
Ja, genau.
Ich meine, Schlafzelle, hat er doch gesagt, ja.
Ja. Nee, was war deine
Okay.
Frage?
Was ich mich so frage, ist, wie viel Zeit ist jetzt eigentlich vergangen, seitdem Hagrid ihn da aus dem Leuchtturm da rausgeholt hat?
Es muss ja eigentlich ziemlich, also ich glaube, es war keine lange Zeit, ne?
Ja, ist halt schwer zu sagen, weil, also wir haben halt nie gesehen, dass nochmal ein neuer Tag beginnt oder so.
Stimmt, angekommen sind sie ja im Dunkeln, ne?
Ja.
Und dann haben sie gegessen, Hut und so weiter und
Das ist natürlich ein klassischer Gag.
ja. So, und das ist natürlich hier diese, wir haben ja quasi die Wiederholung von dem, was wir sozusagen schon ganz am Anfang des
Ja,
Films gesehen haben.
also, das ist ja ein Gag, der damit spielt, dass wir schon wissen, was passieren wird. Tja, wir sehen schon, das ist nicht alles immer nur Spaß.
So, gerade bei ihm nicht.
Ja.
Vor allem das
Ja.
Erste ist, dass er sozusagen direkt sozusagen
Ja, wir wissen ja beide, an welchen Lehrer aus unserer Schulzeit wir dann denken müssen bei ihm. Denke ich mal.
Ja. Das ist natürlich auch im Prinzip super interessant, weil das Thema Schule ist natürlich auch bei Kindern und Jugendlichen ist ja omnipräsent. Ne, das
Ja,
ist ja
das ist
quasi die
ja.
Lebenswelt, in der sie sind. Ne?
Ja. Das ist ja durchaus dann auch ein Thema, warum manchmal bei Sendungen für Kinder, die für Kinder und Jugendliche gedacht sind, durchaus auch von produzierenden Seite den Kreativen da reingeredet wird, zu sagen, ihr müsst mehr das Schulthema, das Schulsetting machen, hört man manchmal. Ja, und jetzt lässt er ihn erstmal auflaufen. Mhm.
So, also Hermine weiß es natürlich sofort. Der Arm geht hoch.
Ist natürlich auch insofern unfair, weil er ja nun bis vor vielleicht 2-3 Tagen überhaupt nicht, bis auf vor ein paar Tagen noch nicht mal wusste, dass es sowas wie Zauberei gibt.
Ja.
Er leidet schon mit, so fremdschämig.
Ja. Ja, vor allem, das ist so. Ich finde, das ist halt so genau diese Art von Schule, die ich auch immer furchtbar fand. Weißt du, so dieses stumpf das abfragen und einen auflaufen lassen. Also das ist, da kann man so richtig mitfühlen. Weißt du, so dieses, ah, das sind so diese echt furchtbaren Momente.
So, und in diesen Szenen haben die Kinderdarsteller übrigens ihre echten Hausaufgaben gemacht.
Ach. Mhm. So, jetzt haben wir einen Wumms. Und das ist natürlich auch wieder einfach ein bisschen Comedy, ne?
Mhm. Ja gut, er ist ja auch so ein bisschen so eine
Neville,
so eine,
ne?
So eine, ja, Neville ist ja auch so ein bisschen so eine Comicfigur dann.
Ja. So, jetzt ist die Post
wieder mal so ein Hitchcock-Moment.
Ja, genau.
So, vielleicht nicht ganz so gefährlich, aber. Mhm. Wieso kriegt Ron eigentlich die Zeitung? Mhm. Oder ist das so generell die Zeitung für den Lesesaal, die einfach bei ihm herunterfällt?
Mhm. Ist eigentlich praktisch, ne?
Ja, irgendwie nicht so wirklich, ne?
Das erinnert mich.
Wenn du nicht weißt, was du vergessen hast.
Ja.
Wenn man richtig hinschaut, dann soll wohl 713 gar nicht auftauchen in dem Text.
Okay, aber haben wir die sieben? Doch, wir haben die Verliesnummer eben gehabt.
Ja, aber eigentlich könnte Harry aus dem Text, der da steht, nicht wissen, welches, wo eingebrochen wurde überhaupt.
Mhm. Also ich muss mich, ich kann mich auch noch an eine Lehrerin aus meiner Schulzeit erinnern, da mussten wir aufstehen und Guten Morgen sagen.
Aha.
Also klingt total antiquiert, ne?
Weiß ich nicht, macht man das heute nicht mehr so?
Ich glaube nicht.
Haben das war doch auch nur die einzige. Echt? Das haben wir noch, also ich meine, das haben wir relativ lange noch gemacht.
Ja? Auch bei mehreren?
Ich meine schon.
Ja. Also ich kann nur eine mich erinnern.
Also ich meine, das hat sich erst so in der Oberstufe oder so in der 10. vielleicht so geändert.
Mhm. Ja, gut, das kann sein, ja. Okay, also wir lernen natürlich jetzt auch diese Sportart kennen. Das Quidditch, beziehungsweise, nee, wir sind erstmal nur beim Fliegen.
Nee, ne? Wir sind, glaube ich, erst noch beim Besenfliegen.
Ja. Richtig, genau, es geht erstmal einfach nur ums Fliegen. Das ist eigentlich so eine Art, soll das Sportunterricht sein, oder?
Ja, weiß ich nicht, Sport. Ja gut, obwohl in der Grundschule gab es ja auch Fahrradunterricht.
Ach so, teilweise. Ja. Vielleicht ist es sowas, ja. Jetzt, da muss man sagen, da hat man es schon sehr stark gesehen. Also man hat gesehen an den Kanten, dass der Greenscreen zum Teil ein Problem gewesen ist.
Ja. Deswegen sind auch dann später das Spiel, es sind tatsächlich die letzten Szenen gewesen des Films, weil sie da so lange gebraucht haben.
Zum Rechnen und
Ja, auch bis sie gucken konnten, wie sie das am besten darstellen. Mhm.
Ja, und da hat man es ja auch gesehen. Also, ja. Aber jetzt haben wir halt wieder real. Und das, muss ich sagen, finde ich cool, weil wir jetzt auch wieder sozusagen diese mechanische Ranfahrt hatten. Mhm. So, Neville kommt jetzt in den Krankenflügel und die Meute bleibt natürlich jetzt zurück.
Müssten die nicht und eigentlich, frage ich jetzt einfach mal ganz bösartig, müssten die nicht eigentlich relativ gut ihre Verletzungen wegzaubern können?
Ja, es ist eine gute Frage.
Oder ist das jetzt quasi das Gegenteil von der Plot-Armor?
Ja, also ich meine, wir sehen ja auch noch Zauber, die irgendwas reparieren, also später, aber oder heilen, aber,
ja, aber
ich glaube, das nicht, hängt auch ein bisschen von der Fähigkeit und des Bildungsgrads, glaube ich.
Aber zumindest die Lehrer müssten das doch können, dann theoretisch.
Könnte man, meinen, ne? Ja. Ja. So, und jetzt gibt es sozusagen das erste Duell zwischen Malfoy und Harry, weil Malfoy das Vergissmeinnicht von Neville aufgesammelt hat, in die Luft gestiegen ist und es jetzt wegschmeißt.
Tja.
So, und Harry kann natürlich intuitiv, man muss ja sagen, Harry ist ja der Auserwählte, ne? Also, das kennen wir ja und er fängt es exakt vor McGonagalls Büro.
Ja, was ihm dann natürlich, hat er natürlich auch Riesenschwein, ne?
Ja, aber das ist eigentlich auch ganz cool. Harry wird natürlich jetzt im ersten Moment bejubelt und dann kommt McGonagall und wird ihm, also wir denken, okay, das gibt Ärger. Ja gut, jetzt hier die, also Malfoy freut sich natürlich im ersten Moment.
Ja, und der Raum von Quirrell, das ist wohl irgendein echter Raum, also irgend so ein authentischer Raum. Und dieser Kessel da, das ist kein Requisit, das ist wohl wirklich ein Kessel, der bis ins 15. Jahrhundert schon benutzt wurde.
Ah, okay.
So, und jetzt haben wir die erste echte Erwähnung, dass es um Sport auch gleich geht.
Ja.
Und Quidditch.
Ja.
Tja, seit einem Jahrhundert. Auch sehr schöne Kamerafahrt hier, ne?
Ja, genau. Aber genau das ist es, Markus, was ich toll finde an dem Film. Und Frank, du siehst ja auch, dass selbst die Lichtführung einfach super ist. Wir haben konsequent, wir sehen, sie kommen aus dem Gang raus, sie gehen ins Sonnenlicht.
Was ich ein bisschen komisch finde, ist, wie Harry da der Umhang so
runterrutscht,
auf halb acht hängt.
Ja, das soll, glaube ich, einfach so ein bisschen dieses, das sind Kinder, weißt du? So, das ist
ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, würde das besser zu Ron passen, finde ich, als zu ihm.
Ach so, ja.
Vielleicht soll er es ja noch mal zeigen, dass er noch nicht so richtig da reinpasst. Vielleicht war das jetzt Anne Boleyn. Da das, was man jetzt hinter Ron sieht.
Ach so.
Weil das sieht so ein bisschen anders aus wie die anderen. Das könnte dann tatsächlich ein echtes Gemälde sein.
Ja.
Das stelle ich mir auch ziemlich nervig vor, wenn du da immer rumlernst und plötzlich wechseln die Treppen ihre Richtung.
Ja, vor allem auch, ich frage mich halt, haben die da keine, keinen Sicherheitsingenieur, der irgendwie das abschaltet oder so? Weil das ist ja schon ein bisschen.
Ja, so wie ich es verstehe, lebt es ja selber. So, wenn ich das richtig gelesen habe, ist das jetzt in irgendeiner alten Bibliothek, wo das erste Mal seit über 100 Jahren Feuer reingebracht werden durfte für die Dreharbeiten.
Hm. Tja. So, die geraten natürlich jetzt genau dorthin,
wo sie nicht hin sollen.
Ja.
Interessant auch, dass sie ihn noch gar nicht wahrgenommen haben.
Mhm.
Weil der ist ja jetzt nicht versteckt, oder? Der ist doch da mitten im Raum drin.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Also. So, also hier in der Nahaufnahme bei dem gedämpften Licht finde ich sie eigentlich ziemlich gut.
Ja, es ist, das Fell leuchtet zu stark. Das ist. Aber ansonsten ja. Hm. Hast du schon recht. Ist halt, da sieht es jetzt nicht so gut aus.
Ja, gut, ja.
Und ja, gut, ja, da sieht's, ja.
Du hast recht.
Das. Aber ja, das Fell, das Licht auf dem Fell, das war nicht natürlich. Mhm. Da hat man es gesehen. Ja. Übrigens, Alec Guinness war auch eine Idee für Dumbledore.
Mhm.
Aber der starb halt kurz bevor die Dreharbeiten dann begannen. Deswegen war das dann keine Wahl.
Ja, sag mal, Richard Harris ist doch auch schon verstorben, ne?
Ja, der ist auch relativ früh dann verstorben. Der hat ja auch, glaube ich, nicht alle Filme gemacht.
Oder? Nee, richtig, ja.
Und hat die Rolle dann auch nur genommen, weil seine Enkelin gesagt hat, sie redet nie wieder mit ihm, wenn er die Rolle ablehnt.
Aber hatte sie das Buch da schon gelesen? Weißt du das?
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ne?
Denke ich mal. Auch Chris Columbus selbst hat die Filme auch oder die Bücher über seine Tochter kennengelernt.
Mhm.
Und wo wir gerade bei Chris Columbus sind, es gab noch eine ganze Menge andere Kandidaten für den Dreharbeiten.
Mhm.
Nämlich unter anderem Steven Spielberg, Jonathan Demme, Terry Gilliam, Mike Newell, Alan Parker, Wolfgang Petersen, Rob Reiner, Ivan Reitman, Tim Robbins, Brett Silberling, M. Night Shyamalan und Peter Weir.
Mhm.
Mike Newell hat ja dann, glaube ich, irgendwann einen der späteren Teile gemacht.
Mhm.
Und J.K. Rowling wollte eigentlich Terry Gilliam haben.
Mhm.
Aber das Studio hat sich dann doch lieber für Chris Columbus entschieden, weil der mehr Erfahrung mit Kinderschauspielern hatte.
Mhm. Ja, gut, nicht unerheblich, glaube ich, bei so einem Film.
Ja, ja. Also ich denke, also es wäre ja auch, also ich meine, wenn man das Werk von Terry Gilliam kennt, das wäre ja ein ganz anderer Film geworden.
Mhm.
Was den Look angeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass der auch nur annähernd so ausgesehen hätte. Der hätte wahrscheinlich eine ganze Ecke düsterer oder bizarrer ausgesehen.
Mhm. Und wir lernen natürlich jetzt das Quidditch-Spiel kennen. Und man muss ja sagen, das ist schon ganz schön brutal eigentlich, ne?
Und Spielberg gibt es übrigens unterschiedliche Geschichten darüber, warum es der nicht geworden ist. Einerseits wird genannt, dass er dass es für ihn nicht so interessant war, weil er wusste, dass der Film quasi ein Hit wird, aufgrund der, weil die Bücher so populär waren.
Mhm.
Und dann gibt es wiederum die Behauptung, dass J.K. Rowling ihn nicht haben wollte, weil er das Ganze angeblich an eine amerikanische Highschool umwandeln wollte.
Mhm.
Und J.K. Rowling das Ganze ja so britisch wie möglich halten wollte.
Ja.
Sie wiederum sagt dazu, dass es unmöglich, dass sie das überhaupt nicht hätte machen können, gegen den Regisseur zu ein Veto einzulegen, was ja insofern auch, wenn das andere stimmt, mit Gilliam ja auch tatsächlich wahr ist. Und dann wiederum gibt es dann den Hinweis, dass Spielberg ja auch AI dann drehen wollte und das in dem Jahr ja auch gemacht hat. Und interessanterweise heißt es in den Erzählungen, dass wenn Spielberg es war auch nicht angedacht zuerst eine Realverfilmung, sondern es war zuerst angedacht so ein CGI-Film.
Mhm.
Oder eben mehrere Bücher zu kombinieren für einen Film.
Ach, okay.
Und beides wollte aber Rowling überhaupt nicht. Und für den CGI-Film hatte Spielberg schon Haley Joel Osment als Idee für Harry. Und wir wissen ja, dass dann der dann eben in AI mitgespielt hat und die Hauptrolle gespielt hat.
Ja, also das ist so ein bisschen der Running Gag hier von Neville, ne?
Ja.
Dass ihm immer irgendwas passiert. Fand ich auch schön, dass er jetzt immer noch schwarz im Gesicht ist. Achso, ja, jetzt ist sie knatschig, weil sie aufgezogen haben.
Ja, ich würde eher sagen, sie ist verletzt, ne? Ja. Weil sie ja tatsächlich keine Freunde hat auch.
Achso, ja, ja, ja.
Emma Watson mag es übrigens überhaupt nicht, wie sie da in den Film aussieht. Also wie ihre Frisur aussieht da.
Okay. So, und das ist natürlich auch... Das ist natürlich jetzt auch wahnsinnig faszinierend, dass die da jetzt ganz viel Süßkram haben und so, ne?
Ja. Aber gut, ist ja auch Halloween, ne?
Das ist natürlich auch eine sehr geschickte Möglichkeit, Panik zu erzeugen, einfach in den Raum reinzustürmen und genau, und sozusagen Panik auszulösen. Auch interessant, dass die Kerker haben, ne? Aber ja, soll wahrscheinlich einfach gut, nur aber, Keller sein, ne? Also,
ja, ich meine, dass die Bank hatte ja auch Kerker, ne?
Ja, ja.
Ich weiß jetzt auch nicht, was es im Original ist.
So, und natürlich verschwinden Ron und Harry wieder von der Gruppe und suchen Hermine. Und ja, der Troll kommt. Na, wir sehen ihn sogar.
Ja. Und da haben wir den Troll, ja?
Genau, sag mal, weißt du zufällig, wann Schreck rauskam, auswendig?
Ja, das müsste ein Jahr später sein, glaube ich. Ich glaube 2002. Warte mal, das gucken wir jetzt mal nach.
Weil, ich weiß nicht, ich finde, da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit, oder?
So, Schreck. 2001 tatsächlich auch.
Ach, okay.
Also war offenkundig etwas, was so da und wir haben ja auch die Oger, doch sind doch auch Oger bei Herr der Ringe, genau, das ist ja auch die Zeit.
Ja. So, jetzt ist Harry auf den Troll draufgesprungen. Und rammt ihn den Zauberstab in die Nase.
Tja. Ja, und dann sehen wir ja, ob er gleich zwei oder einen Strich hat, ne?
Ja, genau. Ja, das ist eigentlich ganz cool gemacht, dass damit, womit Hermine aufgezogen wurde, ne, mit dem Wutschen und Wedeln, dass das jetzt sozusagen nochmal die Lösung bringt.
Ja.
Und vor allem auch, dass Ron den Zauber gemacht hat, ne? So, der Troll taumelt. Ah, und vor allem, er kippt mit dem Kopf nach vorne und dem Zauberstab in der Nase hin.
Ja.
Aber ich glaube, er ist seitlich gefallen, ne? Der Zauberstab ist nicht
nicht ganz reingerammt noch.
Ja.
Keine Ahnung.
Ist auch eine gute Erklärung. Irgendwie ist er tot? Nein, er ist nur K.O. Ne, das
schön
auch, kann man ja, das ja auch entschärfen. Ne?
Wie der Schleim da ranhängt.
Ja. Aber man fragt sich ja auch schon so ein bisschen, was haben diese Lehrer eigentlich drauf?
Ja.
Also letztendlich machen auch immer die Schüler so, alle.
Ja. Was? Ja, nochmal?
Also im Prinzip lösen die Schüler ja immer alle Probleme, ne? Also insbesondere Harry, Ron und Hermine.
Ja gut, die müssen halt den ganzen Papierkram noch machen für das Zauberministerium und so.
Ja.
Und irgendwelchen dunklen Mächten noch anbeten.
Ja.
Ja. Jetzt hören wir die Standpauke, die sich ja dann doch in was Positives endet.
Ja. Jetzt haben sie Punkte auch gewonnen. Aber McGonagall sagt auch für unverschämtes Glück, ne? Also, das ist jetzt nicht. Ja. Quirrell ist noch so der stottert ja auch so und hat so Angst, ne?
Naja, aber wir wissen ja alles, dass das nur gespielt ist letzten Endes.
Richtig, oder halt das Problem eines gewissen Mitessers, sag ich mal. Mhm. Auch ein bisschen untypisch für einen Lehrer, ne? Dass der Lehrer einem Schüler droht quasi.
Ja gut, es ist ja seine Mannschaft gegen diese Spiele, ne?
Mhm.
Das ist ja.
Es ist auch interessant, dass die Geschichte sozusagen rekonstruieren und eigentlich denken wir das ja auch. Wir denken ja auch, Snape muss irgendwas im Schilde
bringen. Ja, ja klar, das ist ja sind ja diese Nebelkerzen oder Red Herrings, die Rowling da schmeißt. Ja.
Also ich weiß nicht, Markus, wir sind so knapp in der Mitte, glaube ich.
Ja,
während hier denn der Besen reingeflogen kommt für Harry.
Ja.
Passend vor seinem Quidditch-Spiel.
Ja, wir können ja tatsächlich mal zu den Preisen übergehen.
Ja.
Also, da haben wir die Satellite Awards. Da hat Rupert Grint das Outstanding New Talent gewonnen.
Mhm.
Und dann war der Film noch nominiert als beste Art Direction und beste visuelle Effekte. Da hat jeweils Moulin Rouge gewonnen. Und bester Schnitt. Und Best Motion Picture Animated or Mixed Media, da hat jeweils Herr der Ringe gewonnen. Da haben wir die Saturn Awards 2002. Beste Kostüme und Nominierungen für beste Regie, da hat Peter Jackson gewonnen für Herr der Ringe. Mhm. Bester Fantasy Film, da hat Herr der Ringe gewonnen. Bestes Make-up, da hat Hannibal gewonnen. Bester jugendlicher Schauspieler oder Schauspielerin. Da waren Daniel Radcliffe und Emma Watson nominiert, hat aber Haley Joel Osment gewonnen. Beste Spezialeffekte hat auch Artificial Intelligence gewonnen, AI. Bester Nebendarsteller war auch noch Robbie Coltrane nominiert, da hat Ian McKellen für Herr der Ringe gewonnen. Und beste Nebendarstellerin, da war Maggie Smith nominiert, der hat Fionnula Flanagan für The Others gewonnen. Also man merkt schon ein bisschen bei der Aufzählung hier, das war auch ein recht interessantes Film, ja.
Mhm.
Dann haben wir die BAFTAs 2002. Da gab es nur Nominierungen. Einmal fürs beste Produktionsdesign, da hat Fabelhafte Welt der Amelie gewonnen. Bestes Kostümdesign hat Gosford Park gewonnen. Bestes Make-up Hairstyling hat Herr der Ringe gewonnen. Bester Ton Moulin Rouge. Beste visuelle Effekte hat Herr der Ringe gewonnen. Bester Nebendarsteller war wieder Robbie Coltrane nominiert. Da hat Jim Broadbent für Moulin Rouge gewonnen. Bester britischer Film wurde Gosford Park. Und bester Kinder-Jugendfilm, da hatte Monster AG gewonnen.
Ach, kommt ja auch aus dem Jahr. Interessant, ja.
Ja, und bei den Oscars wiederum gab es auch noch mal Nominierungen. Einmal fürs beste Setdesign und Kostümdesign, da hat jeweils Moulin Rouge gewonnen. Und beste Musik, da hat Herr der Ringe gewonnen. So, was jetzt bei den Preisen, wo man eher das Nachsehen hatte, war am Boxoffice wiederum anders, denn in Großbritannien, Deutschland und den USA gab es jeweils Platz 1 den Jahrescharts vor Herr der Ringe. Mhm.
Prima, ja. Markus, vielen Dank. Passend zum Start des Quidditch-Spiels. Wir sehen es ja jetzt zum allerersten Mal.
Das war jetzt quasi Vorberichterstattung.
Genau, richtig.
So. Und das sieht schon gut aus, muss man
sagen. Ja, schon. Also ich finde zum Teil die Kanten ein bisschen zu hart.
Ja, aber es sieht jetzt nicht aus wie bei Christopher Reeve in Superman. Ne?
Ach so, nee. Ja, ja. So. Das stimmt.
Ja. Ja, willst du was sagen zu Quidditch? Oder nicht?
Ach so,
allgemein meine ich jetzt so.
Ach, ja, das passt natürlich auch so ein bisschen zu diesem, Internats-Schulding. Also da gibt es dann, weiß ich nicht, die Rudergruppe oder Cricket oder was die so spielen.
Ja, vor allen Dingen, das hat ja durchaus auch was, so eine Mischung im Prinzip aus Rugby und hat ja schon was Rugbyhaftes, ne?
Ja, genau.
Oder wie dieses Maya- oder Inka-Spiel, wo die Gewinner dann, ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder so, ob das nur oder so nur erzählt wird, immer, wo die Gewinner dann geopfert wurden oder so.
Ja. Vielleicht noch ein ganz interessanter Hinweis: Es sind gemischte Mannschaften, ne?
Ja, das ist stimmt.
Ne? Das kann man vielleicht nochmal sagen. Und was ich aber ein bisschen, das ist ein bisschen schwarz-weiß gezeichnet. Die Slytherin-Leute werden schon als böse, ne? Und unfair auch gezeichnet. Also wir haben ja eben gesehen, wie der eine Spieler getackelt hat. Mhm. Und auch, warum muss der Dings, einer der Spieler, ich kenne den Namen jetzt nicht, so ein markantes Gebiss haben?
Ja. Ne? Also, damit er böse aussieht, ist doch klar.
Ja.
Obwohl, da muss ich an die Simpsons denken, an die eine Folge, wo der Zahnarzt dann einem der Kinder das große Buch des britischen Lächelns zeigt, als Warnung, warum man sich die Zähne putzen soll. Also,
ja. Das stimmt.
Das ist relativ groß, diese Insel. Ne? Das sah vorhin, wo die mit den Booten ankamen, sah das jetzt nicht so groß aus, wenn man ehrlich ist, ne?
Ja, das stimmt. Sie sind irgendwie von der anderen Seite ausgekommen, ne? Also wir sind
aber auch da sah das trotzdem eher so, als ob das so ein Felsen wäre, wo halt das Internat drauf liegt. Aber dass da noch so viel Platz dahinter ist, das hat man jetzt nicht wirklich gesehen, ne? So, schön auch, wie man gerade, aber vor dem Zoom schon gesehen hat, dass Quirrell auch irgendwas macht.
Genau, richtig. Und es sieht so ein bisschen aus, als würde Snape beten, ne?
Ja.
Irgendwie so. Also, genau. Wir haben jetzt Harry, der sich nur schwer auf dem Besen halten kann, weil er irgendwie verzaubert wird. Und wir haben natürlich jetzt den Eindruck, es ist Snape. Jetzt sehen wir Snape ja nochmal. Und deswegen sind Ron und Hermine los, um Snape aufzuhalten. Ach nee, nur Hermine ist los. Genau. Ron bleibt zurück. Und Snape, betet da vor sich hin und Hermine wird jetzt gleich ein Feuer legen.
Ja, nur leider irgendwie beim Falschen.
Aber im Prinzip war das ja egal, das hat ja geholfen. Vor allem auch schön, wie wir gesehen haben, dass Quirrell ja auch hinten verschwand, ne?
Die Stelle hätte ich jetzt nicht gezeigt, wo Quirrell so aufschaut.
Ja, meinst du, das war zu verräterisch?
Ja, es gibt zu viel Preis, ja.
Ja, okay, ja. So, jetzt haben wir das 1:1-Duell der beiden Sucher. Und schön im Hintergrund auch das Schloss, ne? Und der Schnatz zischt vor uns her.
Ja, ist ja durchaus auch immer mal wieder Gegenstand von Parodien.
Der Snatch, Schnatsch?
Ja, oder generell dann diese Quidditch-Regel.
Ach so, ja.
Oder halt, ne, dass du mit einer Aktion das Spiel gewinnen kannst. Wobei das ja eigentlich auch nicht stimmt, ne? Wenn eine Mannschaft mit 160 Punkten führt, haben die anderen ja jetzt deswegen auch nicht gewonnen.
Ja, genau, jetzt haben wir natürlich auch wieder so einen kleinen Humormoment. Wir denken, Harry hat sich irgendwie wehgetan oder irgendwas. Oder ist ihm schlecht, aber er hat den Schnatz mit dem Mund gefangen. Helme hatten die ja nicht auf, ne?
Nein.
Ja.
So wie beim Rugby.
Ja, genau. Weil einige Spieler haben ja so zumindest so Schienen, so Armschienen oder irgendwas.
Ja gut, wenn die anderen mit der Keule da raufhauen.
Ja.
Ich habe auch das Gefühl, sie haben nicht immer ganz genau aufgepasst, wo sie die Narbe hinzeichnen.
Ah, ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen.
Ich habe das Gefühl, die wandert so ein paar Zentimeter auch auf der Stirn. Mhm. Die ist mal ein bisschen zentraler und mal relativ weit außen. Mhm.
Ja, vielleicht hängt das auch mit den Haaren zusammen, dass die zwischendurch irgendwie anders liegen.
Ah, nee, ich glaube nicht. Das ist...
Das ist natürlich schön. Woher wisst ihr von Fluffy? Dieses Ding hat einen Namen. Also es geht jetzt natürlich um den dreiköpfigen Hund.
Ja.
Also ich finde auch, dass also Hagrid kann mit so streng geheim nicht so ganz so gut umgehen. Ne? Das haben wir ja auch schon bei Gringotts irgendwie gemerkt. Mhm. Dass er Harry mitnimmt, während er das abholt da, ne?
Ja. So, ja, jetzt gibt es erstmal eine Standpauke auch von Hagrid.
Ja. So, und jetzt hat sich Hagrid schon wieder ausgeplappert. Er hat Nicolas Flamel genannt. Ratlosigkeit.
Selbst bei der Streberin.
Ja. Aber ist auch egal.
Winter.
Wir haben jetzt einmal Winter, ne? Und auch schön, wie die Musik das wieder auch mit...
Offenkundig wird es auch bald Weihnachten.
Genau, Hagrid holt da einen Baum. Ach stimmt, einige Leute gehen ja, nach Hause.
Die Weihnachtsferien nach Hause, ja. Mhm. So was Verrücktes. Das Schachspiel ist ganz interessant. Das basiert nämlich auf irgendeinem alten Schachspiel, das aus dem 12. Jahrhundert kommt und das man 1831 auf einer Hebrideninsel gefunden hat. Hm. Und von dem sind 93 Stücke oder Teile entdeckt worden dann letztendlich. Hm. Die Lewis Chessmen. Nennt man das.
Und schön ist natürlich auch, dass wir sozusagen hier das Schachspiel schon mal vorwegnehmen, ne?
Ja.
So, also Hermine hat den beiden Jungs einen Arbeitsauftrag gegeben.
Ja.
Und zwar die Recherche nochmal auf die verbotene Abteilung auszuweiten.
Ja, auch sehr nett, ne? Also ich bin jetzt mal weg, ihr könnt ja mal jetzt die Sache machen, für die ihr richtig Ärger kriegt.
Ja. So ist es. Mir ist eben auch nochmal aufgefallen, dass, wie schön das Augenlicht auch hier auch, sieht man es auch wieder, eingesetzt wird. Es ist Bescherung.
Eigentlich, wie viel, was für eine traurige Sache eigentlich so in diesem Satz drin steckt, ne? Weil dadurch wird ja klar, offenkundig hat Harry noch nie in seinem Leben ein Geschenk gekriegt. Mhm.
Ja. Ach, der Tarnumhang kommt jetzt, ne? Ist auch so verpackt, ne, mit so einer, also relativ einfach in so einer Plastiktüte oder irgendwas, ne?
Ja, so Umhang, also in so Papier halt, ne?
Ja, genau, ja. So, jetzt probiert Harry den Umhang an.
Das wiederum sieht ganz gut aus.
Ja, hast recht, finde ich auch.
Gut, also, das ist wahrscheinlich, gut, das sind jetzt natürlich auch Tricks, die es auch schon 20, ja, 30 Jahre vorher gab, ne?
Ja, das ist jetzt aber wahrscheinlich auch mit irgendwie Greenscreen irgendwie so ein Trick. Aber auch schön, wie dieser Umhang am Anfang noch kurz gesehen wurde, ne? Mhm. Das ist natürlich auch nett gemacht, ne? Dass sozusagen nur die Lampe rausragt.
Der Arm.
Ja. Ja. Und das muss ich sagen, das finde ich auch, sieht cool aus. Mhm. So, die verbotene Abteilung hat so ein bisschen was von, so wie in Videotheken, ne?
Mhm. Ja.
So eine verbotene Abteilung. Ja.
Falls es Videotheken noch gibt irgendwo.
Genau, richtig, ja. So, und hier, das meine ich, ne, dass wenn er den Mantel so abnimmt, dass wir so diesen Übergang spüren,
ja,
dass dann so dieser Schatten oder dieser Wurf, der sich da abzeichnet. Und was hier auch, ich finde das auch ganz cool gemacht mit den Ketten,
ne? Die Bücher, ja. Schön auch, wollte ich auch gerade sagen, schön auch, dass die Bücher angekettet sind, dass er auch ja niemand mitnimmt.
Ja.
So, und die Frage ist, warum hängt er sich den nicht sofort schon um?
Ja. So, hier diese Musik im Hintergrund, ne?
Mhm.
Ja, wobei, nicht ganz, irgendwie in dem ersten Ton hatte ich so ein bisschen so eine Assoziation an Full Metal Jacket.
Okay.
Wo auch so ein, ja, so ein pfeifenähnliches Geräusch, ja, war auch in dieser Nachtszene, kurz bevor der Dings ausrastet. Harry geht weiter.
Sind die Katze?
Ja, die Katze wittert ihn natürlich.
Mhm.
Und jetzt beobachtet Harry etwas, was er nicht beobachten sollte.
Vor allen Dingen versteht er das natürlich auch wieder mal falsch.
Genau, richtig, ist auch schön. Und das ist schön, dass Snape irgendwas merkt und so danach greift. Also das ist doch super spannend, ne?
Ja.
Nee, und zwar, du kennst mich ja auch als jemanden, der immer wieder mal so Zufälle kritisiert, ne?
Ja.
Und diese Art von Zufall hier finde ich zum Beispiel, die stört mich nicht. Also irgendwie, das war so.
Ja gut, es ist ja in dem Sinne auch kein Zufall, weil wo würde man so eine Unterhaltung führen, wenn ich in einem Bereich, wo sowieso keiner rein darf und wahrscheinlich auch kaum einer reingeht, ne?
Ja.
Also, das finde ich jetzt in dem Sinne keinen Zufall. Also, ja.
Nee, aber weißt du,
so dieses, ist es schon, irgendwie ist es natürlich Zufall, aber.
Ja, weil er hätte ja auch zum Beispiel sofort Richtung Schlafsaal oder was gehen können, aber geht genau um die Ecke, ne, wo die beiden dann da stehen. Aber das ist halt
das
minimal.
Ist ja nicht.
Weißt du, das ist so.
Außerdem muss er da ja hin, um den Spiegel zu sehen.
Ja, stimmt. Klar.
Übrigens, es gab tatsächlich noch vorher Liam Aiken, der war der allererste Harry Potter gecastet.
Mhm.
Und dann ist allerdings aufgefallen, der Junge ist gar nicht britisch.
Ach, okay.
Also mussten sie neu casten.
Ja.
Ja. Und die meisten Szenen mit Harry und seinen beiden Freunden, die wurden weitestgehend in chronologischer Ordnung gedreht.
Hat das produktionstechnische oder praktische Gründe für die Kinder, das, also für die Schauspieler, dass es einfacher war?
Könnte ich mir vorstellen, dass es damit was zu tun hatte. Und man die wahrscheinlich auch, ich meine, gut, jetzt ist da Harry relativ alleine, aber ansonsten sind die ja auch wirklich viel zusammen. Mhm. Muss man ja auch berücksichtigen, dass die auch alle zusammenkommen.
Ja. Und man muss natürlich auch außerhalb der Schulzeit produzieren.
Genau,
ne?
das kommt ja auch noch. Ja. Und die einzigen Ausnahmen sind, hatte ich ja schon erwähnt, das Quidditch-Spiel, weil das eben relativ lange gedauert hat, bis sie rausgefunden haben, wie sie das am besten machen. Und die Szene, wo sie abfahren, also quasi die Schlussszene, das war die erste Szene des Films. Und die zweite Szene, die man dann gedreht hat, waren die, wo Harry einsteigt in den Zug auf Gleis 9¾, weil man halt da auch die Lokomotive gebraucht hat.
Ja, stimmt, das macht Sinn.
Ne? Ja. Und alles andere wurde dann wirklich chronologisch gedreht.
So, wir lassen den Umhang da direkt liegen. Das zum Beispiel finde ich auch eine sehr, sehr schöne Idee mit diesem Spiegel. Das ist ja so ein bisschen so.
Ja.
Also dass sozusagen nur der drankommt, der sozusagen guten Herzens ist, ne? Mhm. Also dass sozusagen der Spiegel auch sozusagen dass er sozusagen persönlich, charakterlich was wiedergibt, der Spiegel, ne?
Ja. Schön auch, dass Harry auch gleich weiß durch das, was er gesehen hat, dass es nicht die Zukunft sein kann.
Mir fällt gerade auf, dass wir Dumbledore echt lange nicht gesehen haben, ne?
Ja gut, was hätte er groß tun sollen? Ne?
Ja.
Im Unterricht spielt er keine Rolle. Also er spielt, weiß ich gar nicht, ob er unterrichtet, aber die hat er ja jetzt nicht unterrichtet, die Erstklässler. Und ansonsten, wo hat er, beim Quidditch war er ja dabei auf der Tribüne. Und ansonsten hat er ja jetzt auch keine Rolle gespielt, ne? Was gab ja nicht viel sonst, wo er hätte eine Rolle spielen sollen.
Ja, okay. Dumbledore erklärt ja gerade, dass der Spiegel das zeigt, was man in den Tiefsten des Herzens sozusagen empfindet. Ja. Also kann man wohl auch nicht pauschal sagen, ob es das, was man sich wünscht oder so, ne?
Oder, ja.
Ne? Also es ist.
Manche Leute sind verrückt geworden. Wäre es nicht einfacher, den Spiegel einfach abzudecken? Ist so eine kleine Frage, die ich mir stelle, wenn es schon so gefährlich ist, dass man da drauf schaut.
Ja.
Wäre es nicht dann sinnvoll, einfach mal eine Hürde reinzulegen, dass man nicht nicht wenigstens schon mal beim zufälligen Vorbeigehen?
Ja, und die Frage ist natürlich auch, hat der Spiegel irgendeinen kulturellen oder ideellen Wert oder kann man ihn nicht auch einfach verschrotten? Also mal.
Es bringt auch 7 Jahre Unglück.
Ach so. Ja gut, aber 7 Jahre Unglück oder immer so ein gefährliches Ding da?
Ja gut, aber weiß ja nicht, was dann passiert, ne?
Ja, das weiß man nicht, ja. Ja, stimmt, aber das ist ja was bei Harry Potter immer wieder so eine Frage ist. Die haben ja manchmal echt so Sachen, die sind einfach super gefährlich und man kann die einfach scheinbar nicht lösen.
Ja.
Aber es ist halt auch der Zauber, ne? Das ist, kann man ja schon so sagen. So, Zeitsprung in den Frühling.
Ja. Das ist ein bisschen, auch ein bisschen komisch irgendwie, dass sie jetzt so damit anfängt, weil es wirkt so, als ob sie jetzt gerade erst aus dem Weihnachtsurlaub zurückgekommen wäre. Ne? Mhm. So, der Stein der Weisen. Mhm. Das ist auch übrigens eine interessante Sache, weil der Film heißt ja, also bei uns Stein der Weisen, mhm. im Original hieß er ja Harry Potter and the Philosopher's Stone. Mhm. Und in den USA aber wiederum, da hieß er anders, nämlich Sorcerer's Stone, mhm. weil der Verleger, der amerikanische Verlag, dachte, dass die amerikanischen Leserschaft ja nicht dieses Konzept Stein der Weisen nicht so wirklich kennt oder das zu unbekannt ist, mhm. das zu nutzen mhm. und deswegen umbenannt hat.
Okay.
Und tatsächlich hat man dann auch für die Vermarktung des Films alle Szenen, in denen der Stein der Weisen erwähnt wird, zweimal gedreht. Einmal, wo sie dann vom Philosopher's Stone sprechen und einmal, wo sie dann vom Sorcerer's Stone sprechen.
Ach ja.
Eine Variante dann.
Das heißt, man hat den, man hat nicht einfach synchronisiert neu an der Stelle, das hätte man ja auch machen können.
Ja, gut.
Also mit den
Schauspielern. Aber macht man, ja gut, keine Ahnung, warum man das in Amerika. Ja, wäre es halt nicht synchron gewesen, ne?
Ja, klar, ja.
Aber wenn du drehst, kannst du es auch zweimal drehen. Ist ja auch nicht ganz ungewöhnlich. Ja. Gibt es ja immer mal wieder solche Sachen.
Ja.
Oder gibt ja auch dann durchaus mal so Sachen, dass man manche Szenen auch zweimal dreht für die Jugendfreigabe, ne? Aber mit einer härteren Sprache und aber mit einer etwas weicheren Sprache gibt es ja auch manchmal.
Stimmt, ja.
Und J.K. Rowling meint auch, dass das eine der Sachen ist, die sie bereut, dass sie das erlaubt hat. Mhm. Neben der Tatsache, dass sie sich als J.K. Rowling nennt, weil das wurde ihr nämlich empfohlen, dass man nicht erfährt, dass sie eine Frau ist. Mhm. Und weil die Befürchtung war, wenn man sieht, dass das eine Autorin ist, dass das Jungs davon abhalten könnte, die Bücher zu lesen. Und sagt, und sie wird auch immer wieder dann, wenn sie in den USA ist oder von US-Fans angesprochen, warum sie das Buch nicht Philosopher's Stone genannt hat.
Okay, ja. So, jetzt haben wir wieder mal noch so ein Magic Moment mit so einem Wesen.
Mhm. Drachen wurden ja schon erwähnt, ne? Mhm. Da sind ja, da waren ja die Eltern von Ron. Mhm.
Ich finde es irgendwie schon sehr witzig.
Ja.
Jetzt macht er sein Husterchen gleich. Und das ist natürlich auch cool, dass dann.
Dass ihm gleich den Bart ansenkt.
Ja, genau, ja. War auch schön, dass Hagrid noch diesen Kochhandschuh anhat.
Ja, und das ist ja, was jetzt gleich kommt, ist ja durchaus ein, oder? Ah, warte ich noch mal kurz. Mhm. Ja. Tja. Tom Felton, wo wir ihn jetzt hier ja auch gerade noch mal sehen, hat übrigens kein einziges der Bücher gelesen, bevor er zum Vorsprechen ging. Mhm. Und es war dann Teil des Vorsprechens, dass gefragt wurde, was der Lieblingsteil des Buches ist. Mhm. Und er hat dann einfach dieselbe Stelle genannt, die derjenige, der vor ihm dran war, gesagt hatte. Mhm. Und Columbus hat das zwar kapiert, aber hat gedacht, ah, das ist ganz lustig. Und so nach dem Motto, das passt ja vielleicht auch ganz gut zur Rolle. So
ja, ja, okay, ja, ja.
Aha. Und ja, hat ihm dann ja geholfen. Mhm. So, und was glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe und richtig im Kopf habe, eine Änderung zum Buch ist, dass hier Ron dabei ist. Mhm. Eigentlich sollte das wohl Neville sein im Buch. Und man hat das dann zu Ron geändert, weil er halt einer der Hauptdarsteller ist. Hm.
Ist auch interessant, dass jetzt zur Strafe die vier auch trotzdem noch mal wieder raus müssen. Zu ja. Hagrid, ne?
Weil ihr wart nachts draußen? Ja, wart, hm. Ihr müsst jetzt noch mal nachts raus.
Genau. Und vor allem auch, wie schön, wie Filch so grimmig sich beschwert hat, dass die alten Strafen von früher abgeschafft worden sind, ne?
Schön auch, dass wir in der Synchro hier meine Fresse hören. Mhm. Finde ich auch immer schön, wenn man solche Ausdrücke hört. Mhm. Die, finde ich, klingen natürlicher als eine wörtliche Übersetzung von irgendwelchen englischen Sachen. Irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, dass bei diesen, dass ja nicht nur hier so, sondern bei vielen solcher Sendungen und Serien und Filmen und Geschichten so diese, ich sag mal so Lehrer an so übernatürlichen Schulen haben jetzt nicht so das Gefühl, dass sie unbedingt dafür verpflichtet sind, dass ihre Schülerinnen und Schüler das Schuljahr überleben.
Ach so,
ja. Also,
ja.
Das hat man ja nicht nur hier, es gibt es ja öfter auch in anderen Sachen,
ja.
Dass da die Sachen so gefährlich sind und dass da auch mal gerne die Kids da in sowas geschickt werden. Mhm. Tja. Quecksilber.
Ja. Also irgendwas ist im Wald unterwegs, ne? Also es ist wirklich eine komische Bestrafung.
Ja, gut. Ist halt so, ne, nach dem Motto, wenn du halt, wenn du stirbst, ist halt dein Pech, ne? Mhm. Ist das ja nicht, ne?
Ja, ist auch witzig. So, da kommt so ein bisschen auch bei Malfoy so ein bisschen so dieser verzogene, verwöhnte.
Das Upper Class.
Ja, genau, ne? Weißt du, wenn mein, also es gibt auch Personal für sowas, ne? Oder ja, wenn mein Vater das erfährt, so.
Ja, das ist ja auch, das ist ja auch so ein, das ist ja auch der große Unterschied, ne? Einerseits kommt Harry ja aus einer berühmten Familie.
Ja, und Harry ist ja wohlhabend eigentlich und ist auch,
ja,
ne?
Ja, aber er kommt eben vom Habitus her.
Ja.
Überhaupt nicht. Hat überhaupt nicht vom Habitus her den Status. Mhm. Und von seinem Background her. Und das ist eben das Interessante, was hier halt diese, was da eben auch schon gezeigt wird in der britischen Klassengesellschaft.
Mhm. So, Harry fasst sich wieder an die Stirn. Und Malfoy schreit und rennt mit der Lampe weg und
ist ja auch grundsätzlich eigentlich eine sinnvolle Aktion da.
So, und das Wesen, ne, müssen wir jetzt erstmal ja nochmal, wir wissen ja noch nicht genau, was es ist, ne? Mhm. Schwebt aber auf Harry zu.
Sag mal, passt das eigentlich, wie das Horn da so liegt von dem Einhorn?
Weiß ich nicht.
Das Gefühl, das ist vom Winkel her
falsch. Ach so, ja. Falsch. Und es sieht auch sehr lang aus, ne?
Ja, aber ich habe also der Winkel passt, finde ich nicht. Das wirkt so ein bisschen tief.
Ja.
Jetzt haben wir noch einen Centaur.
Genau. Das schlägt das Wesen in die Schlucht. In die Flucht.
In die Flucht.
Ja, genau.
Ich finde es auch interessant, dass er jetzt schon gar nichts mehr hinterfragt, wenn nochmal ein neues Zauberwesen auftaucht. Da, findest du nicht auch?
Ja, weiß ich nicht.
Das müsste eigentlich ein bisschen mehr nach oben abstehen, ne?
Ach so, meinst du? Ja, es geht sehr gerade, ne? Wenn das jetzt.
Ja,
hast recht. Aber selbst die Zentauren oder eher der Zentrau kennt Harry, ne?
Schön auch, wie die Kamera sich hier rumgedreht hat. Ne?
Genau. So, was ich zum Beispiel auch cool finde, was eigentlich, was eigentlich Harry Potter am stärksten macht überhaupt, ist, dass er eigentlich einer der wenigen ist, der sich traut, den Namen auszusprechen. Voldemort. Ne? Er hat sozusagen von vornherein keine Angst nur vor dem Namen. Und ich glaube, das ist eigentlich das.
Weil er ja auch nicht aufgezogen wurde, damit die Angst vor diesem Namen zu haben. Genau.
Richtig, ja. Und ich glaube, dass darin auch irgendwie so seine jetzt mal ganz, also wenn man jetzt alle anderen Spezialfähigkeiten weglassen würde. Also kein Umhang, kein Geldspeicher, kein Talent fürs Fliegen und Schnatzfangen und so, ne, die Reaktionsfähigkeit und so weiter. Dann ist das eigentlich sozusagen die zentrale Eigenschaft, dass er sich traut, ne, das Böse beim Namen zu nennen, wortwörtlich. Mhm.
Ja, auch interessant, dass die drei alleine da noch nachts sitzen. Scheinbar gibt es auch keinen Schlafdienst sozusagen, der prüft, dass alle auch rechtzeitig in ihrem Bett liegen. Mhm. Auch ein schöner Dialog.
Ja. So, Harry hat quasi Kopfschmerzen, aber es ist natürlich die Narbe, die brennt.
Ja.
Weil er halt die Anwesenheit ja irgendwie spürt, ne?
Oder weil er halt wetterfühlig ist.
Ja, ist ja genau. Auch
bei Narben.
Ja.
Das ist ja das Hedwig-Thema auch gewesen, was er da spielt, ne?
Ja.
Ja? Hör doch mal.
Ja.
Das war das Thema, was am Anfang ist.
Ja.
Ne? Was auch noch eine schöne Anekdote ist, finde ich, wie gut die beiden auch zusammen agiert haben, ist, dass Daniel Radcliffe einmal die Spracheinstellung von Robbie Coltranes Handy auf Türkisch gestellt hat. Und dann hatte Coltrane aber das Glück, dass Aith Nathaniel, das war die Friseurin oder die Hairstylistin des Films, dass deren Vater Türke war oder ist.
Das heißt, er konnte es zurückstellen.
Das heißt, sie hat dann kurz ihren Vater angerufen und er hat dann gesagt, wonach er suchen muss für die Sprachoption. Mhm. Aber finde ich eine nette Anekdote. Mhm. Taucht das eigentlich in den späteren Filmen auf?
das Ministerium
in
der Büchern?
Das okay. Genau, es gibt ja später noch auch, wo das Ministerium sogar die Leitung übernimmt über die Schule.
Aha.
Und da so ein ganzer Komplott quasi dahinter steckt.
Mhm.
Aber es ist eigentlich auch ganz schön, dass wir hier sozusagen noch nicht alles drin haben, ne, sondern dass sich doch da so viel entwickeln kann.
Mhm.
Diese ganzen Ebenen, ne?
Ja.
Die ganze Zauberwelt betreffen. Und wir bleiben jetzt sozusagen hier im ersten Teil sozusagen in dem Horizont der Schule. Also wir wissen nicht, gibt es andere Schulen. Wir wissen nicht, wie ist überhaupt, was machen die überhaupt?
Also wir können es nur vermuten, weil ja Hagrid am Anfang von der besten Schule für Zauberei spricht.
Ja, genau.
Spricht.
Ja. Aber zum Beispiel die große Frage ist ja, für was werden die da ausgebildet? Also wie sieht denn das Leben eines Zauberers nach der Schule aus? Ne? Wissen wir ja alles nicht. Aber eigentlich entspricht das, ja, das muss ich sagen, das entspricht eher so dem Bereich Universität als, sag ich mal, Schule.
Ja, hat ja auch, die heißen ja auch Professoren.
Genau, ja.
Übrigens, J.K. Rowling hat ihm auch einige Infos mitgegeben über Snape, die noch gar nicht zu dem Zeitpunkt in den Büchern standen.
Alan Rickman, oder?
Alan Rickman, ja.
Ja.
Damit er eben die Rolle auch besser anlegen konnte.
Mhm. Ja, es ist gut. Also sogar Sachen, die sie noch nicht publiziert hatte, ne? Wahrscheinlich, ne?
Ja. Also Sachen, die noch nicht in den Büchern
auftauchen. Ja, echt gut, ja. So, Neville wird jetzt auch voll als der Trottel dargestellt, ne? Mit dieser, mit diesem Teddy,
Es ist nicht mal ein echter
Pyjama.
Es ist nicht mal, nee, nicht Pyjama, nicht mal ein Lizenz-Pyjama, sondern es ist weder Paddington noch Winnie Pooh, sondern nur irgendwelche No-Name-Bären.
Mhm. Aber das war auch schön, wie Ron zu Hermine nur meinte, du bist gruselig. Ja, während sie hier Neville gerade, was war es, versteinert oder so hatte?
Oder eingefroren?
Ja, irgendwie so, ich habe jetzt nicht ganz zugehört.
Ist ja auch egal.
Ja, aber man kann jetzt mal sagen, die drei stecken unter einer Decke.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Und begegnen natürlich auch dem dreiköpfigen Hund Fluffy.
Mhm.
Ich kann mich erinnern, es gab ja auch ein Computerspiel da zu dem ersten Buch.
Aha.
Und da musste man, glaube ich, auch irgendwie den Hund einschlafen mit der Harfe oder mit der Flöte, was das dann war.
Mhm.
Ja, das ist natürlich jetzt eine riesen Pranke, ne?
Das ist übrigens recht gut animiert.
Diese
Gesichtszuckung vom schlafenden Hund.
Mhm. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass das Tier so heftig ausatmet, ne?
Also mit gut animiert meine ich jetzt nicht, dass es, also damit meine ich auch, dass es tatsächlich sehr natürlich aussieht, wie ein Hund, also die Bewegungen, die Hunde wirklich beim Schlafen machen.
Mhm. Mhm. So, das ist natürlich auch cool. Es ist verdächtig ruhig. Es ist eine schöne Ansicht, oder? Und Ron kriegt natürlich den Schleim da ab.
Den Sabber ab.
Ja. Also der sieht natürlich cool aus, ne? Ja. Aber den haben wir ja auch schon im.
Ja gut, der ist ja auch wahrscheinlich echt.
Ja. Und wir hatten den schon auch an dem Zauberstab, ne? Als wir gegen den Troll gekämpft haben.
Wobei da war es ja was anderes. Da war es ja dann. So. Und wir sind in der Quelle der Seelen. Nee, falscher Film.
Nee. So, das war doch, das ist auch irgendwie eine interessante Geschichte. Ich glaube, nur Hermine kommt drauf, was das ist und wie man sich verhalten muss.
Mhm.
Genau, die Teufelsschlinge. So, sie entspannt sich und kann abtauchen. Ich finde, das ist eine ganz coole Geschichte, dass man, also ich meine, das ist ja das, was man da machen muss, ne?
Das hat ja
Vertrauen
auch,
und
ja, was ist denn das, wo man, da gibt es doch auch wirklich irgendwas, wo man, wenn man sich zu sehr bewegt, dass das nur noch
schlimmer wird,
schwerer wird.
Ja,
aber ich weiß jetzt auch nicht, was es ist. Ist ja auch egal.
Mhm. So, aber Ron hat es nicht aus eigener Kraft geschafft, aber Hermine wusste natürlich, dass Sonnenlicht hilft und das ist, ja auch, das ist ein schöner Witz, ne? Ron sagte so, zum Glück hatten wir keine Angst.
Mhm.
Zum Beispiel, das hat, finde ich, das hat Harry Potter nicht, im Gegensatz zum Beispiel zu Star Wars, so eine Figur wie Jar Jar Binks, wo man denkt so,
ja,
so
ja,
wahnsinnig übertrieben, Slapstick, ne?
Ja, gut, das ist...
Also zum Beispiel so Neville ist auch anders angelegt. Vor allem, weil er halt auch nicht so präsent dabei ist, ne? Der ist
ja
dann immer wieder mal dabei. Und so, Ron versucht natürlich eher so diese Kopf mit dem Kopf durch die Wand-Methode.
Mhm. Ich habe noch mal zwei Leute, die auch mitspielen wollten.
Mhm.
Nämlich Rosie O'Donnell und Robbie Williams.
Mhm.
Robin Williams.
Mhm.
Natürlich.
Mhm.
Die wollten Molly Weasley bzw. Hagrid spielen.
Mhm.
Aber sind natürlich nicht gecastet worden, weil keine Briten.
Mhm. Mhm. So, also das, also der Stein der Weisen ist ja sehr gut gesichert, ne? Und jetzt haben wir hier die Aufgabe. Aber gut, wir kennen ja Harry mit seinen Fähigkeiten als Sucher, dass er jetzt
den richtigen Schlüssel holt.
Genau. Vor allem mit diesen Flatterfedern, mit diesen Flatterschlüsselvögeln, die ihn auch noch dabei verfolgen, ne? Das muss man ja auch sagen.
Mhm.
So, es ist ganz cool, dass er noch weiter flattert, ne?
Ja.
So, und jetzt geht Harry dann noch schnell durch und die machen die Tür zu. Und das ist eigentlich ganz cool, wie die Schlüssel da alle so einschlagen.
Tja, und jetzt sind wir beim anderen Schachspiel, ne?
Genau. Was mich, ich mich halt immer frage, regeneriert sich das Schachspiel, wenn dann einer durch ist, oder?
Ja, warum nicht?
Ja doch, guck mal, da sind ja alte Figuren, die liegen ja da rum.
Ja gut, aber irgendwas muss es, ich meine, es ist sowieso ein Zauberschach, warum sollen die sich nicht
auch? Ja. Weil Quirrell muss ja schon irgendwie da durchgegangen sein, ne?
Mhm.
Stimmt, da hinten liegen relativ viele rum, ne?
Mhm.
Na, jetzt wollen sie erstmal einfach versuchen durchzugehen. Und werden aber von den Bauern, die aber Schwerter haben, in der ersten Reihe, ne? Ja. Aufgehalten.
Wobei, die heißen ja auch eh anders, ne?
Glaube ich.
Im Englischen.
Ja, das kann sein.
Heißen die auch, oder heißen die auch Bauern? Bin mir jetzt nicht sicher.
Das weiß ich gar nicht.
Weil wir sehen ja hinten, die Läufer sind ja auch die Bishops dann der Version. Sind ja tatsächlich Bischöfe.
Und was ich auch cool finde, ist, dass, dass Ron sozusagen jetzt das Kommando übernimmt.
Ja, weil er ja auch Schach spielt, das haben wir ja gesehen vorhin.
Ja, jetzt ist die Frage mit einem echten Zauberstab.
So, und das, was Ron jetzt macht, das ist die sogenannte skandinavische Defensive.
Ja.
Und das ist ein Zug, der wohl sehr unvorhersehbar ist und wohl auch dafür sorgt, dass statistisch gesehen die Spiele, in denen das gemacht wird, relativ selten in einem Remis enden.
Okay. So, wir sehen das jetzt alles ja ein bisschen beschleunigt. Also, ne, wir haben ja immer so diese Blenden drin, ne?
Ja.
Also es wird nicht weiter ausgeführt, was jetzt genau passiert.
Ja. Muss man ja auch nicht. Ich meine, es weiß ja eh jeder, wie ein Schachspiel funktioniert grundsätzlich.
Ja. Richtig. Und es ist, ja, wie Zauberschach, es ist sehr brutal, also die Figuren werden da zertrümmert. Und Ron überlegt den nächsten Zug.
Ja.
Stimmt, sie gehen ja immer noch davon aus, dass Snape sozusagen vor ihnen voraus ist.
Ja. Ja.
So, jetzt sagt Ron, wo er mit seinem Pferd hin muss.
Du meinst mit dem Springer?
Ja, ja.
Durch die Helme haben die ja sogar so ein bisschen was, die Bauern, so ein bisschen was von der Wehrmacht. Ist mir jetzt gerade so aufgefallen.
Ja, stimmt. Also ich finde, es ist schon hart gruselig, oder? Wenn da so eine Figur so lang.
Ja, vor allen Dingen, wir wissen ja nicht, also.
Wie die schlägt, ne?
Ja, genau, wir wissen ja gar nicht, ob er vielleicht wirklich stirbt.
Ja. Ja, also Ron fällt runter, aber.
Obwohl, er hat auch was abgekriegt,
ein bisschen,
was
ja.
da auf ihm ins Gesicht geknallt ist, ne?
So, Harry macht jetzt den Zug zu Ende. Und der König lässt das Schwert fallen. Damit ist das Spiel beendet und sie können zu Ron rennen.
Genau.
Ja, jetzt trennt sich Harry auf. Das ist ja, glaube ich, immer wieder so ein Ding. Also das Finale muss Harry alleine machen. Und hier kommt jetzt noch mal so ein bisschen die
Die Botschaft.
Genau, die Botschaft. Auch für die Kinder, ne, die das sozusagen auch schauen. Es ist wichtiger als Bücher oder und Fleiß. Lesen. Ja. Also gut, ich weiß nicht, ob das ein paar Lehrer vielleicht anders sehen, aber Freundschaft und so weiter ist wichtig. Und wir wissen gar nicht, Harry ist gar nicht durch die Tür, wir haben gar nicht gesehen, wie Harry durch die Tür ist. Wir sehen jetzt direkt hier die Treppen runtergehen.
Ja gut, ich sag mal so, der Film ist ja so auch schon lang genug, da braucht man jetzt ja
nicht. Ja, genau. Ja. Und so langsam haben wir ja auch schon begriffen, dass in diesem Schloss einiges möglich ist. So, und jetzt ist die große Überraschung, dass es Quirrell war.
Ja.
Und vor allem auch jetzt stottert. Stottert nicht mehr der Quirrell?
Ja, wir sehen, das war alles nur eine Rolle. Mhm. So, jetzt haben wir natürlich wieder die Bösewicht verrät alles. Mhm. Das Bösewicht verrät alles Klischee. Mhm.
Sag mal, hat das eigentlich auch einen Beigeschmack, wenn wir wieder mal an das Jahr 2001 denken, dass der Bösewicht ausgerechnet den Turban trägt?
Ja, gut, ja, es ist sehr gut, das konnte man jetzt natürlich da nicht wissen.
Nee, richtig. Aber guck mal, auch wenn man jetzt hier von der Seite, von hinten sieht, ne, mit diesem, also wenn man mal an so Bilder von Osama Bin Laden denkt.
Da können wir ja sogar noch froh sein, dass er dann weißer ist.
Ja, ja, ja. Und in dem Fall auch keinen Bart trägt.
Ja.
Aber das ist trotzdem, allem Erstaunen nach wirklich interessant, dass es manche Bilder gibt, die sich in bestimmten Zeiten irgendwie.
Ja, das ist halt, kontextbasierte Interpretation. Ne?
Ja, genau.
Wenn sich der Kontext ändert, ändert sich auch der Inhalt der Werke, ohne dass die Werke sich selbst verändern.
Also ich muss auch sagen, damals hätte ich diese Assoziation nicht gehabt. Heute mache ich das natürlich, also kann ich das eher assoziieren. So, und wir haben natürlich den Spiegel wieder. Also das heißt, als Harry ihn entdeckt hatte und Dumbledore mit ihm gesprochen hatte, da stand er ja noch nicht da, ne? Ist auch ganz cool, dass Harry diese. Es sieht ja eigentlich aus wie so ein Bruchglas, ne?
Ja. Und er hat ihn jetzt. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir. Jetzt versucht er ja das, was Ron erzählt hat, nochmal nachzuerzählen.
Mhm. Ja, das ist ein schönes Detail. Ja. Ne? Ja. So, und jetzt.
Jetzt erfahren wir ja auch den Grund für den Turban.
Richtig, also jetzt enthüllt quasi sozusagen Quirrell sein wahres Gesicht.
Da gibt es ja auch so eine Figur aus der Geschichte. Irgend so ein Typ, ich weiß nicht mehr den Namen, der soll doch auch so einen Kopf auf dem Hinterkopf gehabt haben. Mhm. Irgendwie so ein der im Bereich Schausteller dann auch aktiv war.
Ach so, meinst du so einen siamesischen Zwilling?
Nee, weiß ich nicht, ob das so ein siamesischer Zwilling sein sollte, aber es war, der halt im Hinterkopf einen anderen Kopf hatte.
Okay, ja.
Aber ich weiß nicht, wie der heißt mehr. Okay. Mir fällt der Name nicht mehr ein.
Ja. Und das kennen wir ja sozusagen auch so ein bisschen, auch zum Beispiel ist ja wie bei Star Wars auch, ne? Diese Frage danach.
Edward Mordrake. Sorry, heißt die Person, von der ich gerade gesprochen habe.
Verstehe. Dass immer am Anfang noch mal der Versuch besteht, ihn auf die dunkle Seite zu ziehen. Ne? Mhm.
Ja. Die dunkle Seite der Macht.
Mhm. Jetzt zeigt er den Stein.
Ich glaube, dass er Korthosen trägt.
Mhm. Ja, das kennen wir auch. Also das ist so ein bisschen auch bei Star Wars dieses, es gibt nicht Gut und Böse, sondern nur Macht.
Mhm.
Und Also ich muss sagen, es ist schon ziemlich unheimlich. Und was ich auch interessant finde, dass Harry hier nicht mit einem Zauber, sondern dass Quirrell bzw. Voldemort handgreiflich wird.
Ja.
Was, das ist ja voll unzauberhaft.
Ja gut, er ist halt wütend, ne? Mhm.
So, jetzt erkennt Harry, dass er mit seinen Händen Quirrell zerbröseln lassen kann. Mhm. Und das ist eigentlich ja ziemlich gut, oder?
Wo, ja, ja, vom Aussehen her ja. Wobei das wohl auch eine Änderung zum Buch ist. Wohl, da soll es wohl, wenn ich es richtig gelesen habe und richtig auch noch im Kopf habe, da ist es wohl unklar, ob Harry ihn sterben sieht. Das hier ja ziemlich eindeutig ist.
Ja.
Und da geht es ja auch nochmal, wenn ich das richtig gelesen habe, ist das halt ein Anschlussfehler, weil da gibt es ja wohl irgendwelche Wesen, die man nur sehen kann, wenn man mit dem Tod in Berührung kam.
Ja, ja.
Und die müsste Harry ja seitdem schon sehen können, theoretisch.
Ja, ja, ja. So, und Voldemort kann zumindest irgendwie
einmal durch ihn durch.
Ja. Und entkommen.
Ja.
Mit so einer, ich sag mal, Art Restenergie oder.
Seine Astralprojektion.
Ja, genau. Noch, richtig, während Harry mit dem Stein in der Hand liegen bleibt und im Krankenzimmer aufwacht. Und neben ihm ganz viele hier schon so Get Well-Karten.
Genesungskarten.
Genesungskarten, genau. Kleine Lampe.
Ich habe übrigens gelesen, während der ganzen Filmreihe hat Daniel Radcliffe 160 Brillen getragen.
Oh. Okay.
Also, da kommen wir beide in unserem ganzen Leben noch nicht drauf,
glaube ich. Nee, nee, nee.
Dumbledore übrigens ist auch keine Erfindung. Der Name von Rowling, sondern das ist ein altenglisches Wort für Hummel. Mhm.
Also das ist
ja
eine interessante Geschichte.
Schön, ne? Auch im Hintergrund, dass das ja Bild da sich bewegt.
Richtig. Ne? Dass der Stein wurde ja jetzt vernichtet und Dumbledore hat sich mit Nicholas unterhalten und jetzt muss Nicholas ja, also wenn das Elixier aufgebraucht ist, sterben. Mhm. Genau, aber das haben Dumbledore und Nicholas haben das so beredet, ne?
Ja, mein Gott.
Ja.
Ist das denn überhaupt so? Taucht das nochmal auf,
was diese denn?
Thematik? In den Büchern, das da mit dem Stein der Weisen vernichten und so? Und oder taucht das nicht mehr auf später?
Ich glaube, das ist das durch.
Okay. Weil das hätte ja durchaus auch Potenzial für so einen späteren Twist. Oh, der ist ja gar nicht zerstört worden.
Ach so, ja, oder dass man halt dann doch Nicolas Tod oder so mitkriegt. Aber ich, da weiß ich jetzt nicht. Da bin ich nicht weit genug gegangen. So, und damit haben wir auch noch den letzten die großen Liebe. Baustein, ne, mit drin.
Freundschaft, Liebe.
Genau, Liebe, so als letzten großen Begriff haben wir jetzt auch noch mit drin. So, jetzt erzählt Dumbledore, dass er damals mal eine Bohne mit so erbrochenem, ja genau, mit erbrochenem sozusagen Geschmack hatte. So, und jetzt hat er Ohrenschmalz.
Ja.
Auch nicht unbedingt nicht besser. Ja.
Ja, obwohl, doch, ist glaube ich schon ein bisschen
besser. Ja, wahrscheinlich besser als erbrochenes, ja. So, und Harry kommt aus dem Krankenflügel wieder raus, angezogen mit seinem Umhang.
Und seien wir uns ehrlich, wenn es diese Dinger eigentlich würden die rausbringen, so eine Packung auch nur mit so ekelhaften Geschmacksrichtungen, die würden nämlich alle so, die würden nämlich zwischen, sagen wir mal, so zwischen 10 und 15 würden die eine ganze Menge Kids kaufen.
Ja, ja, ganz aber die haben ja so Sachen rausgebracht. Ich glaube, es gibt sogar hier vom Franchise so Bertie Bott's Bohnen.
Nee, ich meine jetzt innerhalb der Reihe, also innerhalb der Filme oder Geschichten meine ich jetzt auch.
Ach so, ah, ja, okay, ja. Hm.
So wie es bei uns ja auch, so, oder so wie es ja auch in der Realität irgendwie diese Lutscher mit Käfern drin gab oder so.
Ja, ja, okay, ja. Hm. So, und jetzt gibt's ja noch mal zum Schluss sozusagen noch mal das Bonus-Paket.
House-Ranking,
ja. Genau. Und dann zieht ja Gryffindor noch im letzten Moment an allen vorbei. So, hier von, also Ravenclaw und Hufflepuff haben im Prinzip noch gar keine Rolle gespielt, ne?
Ja.
In dem ersten Teil.
Das ist richtig.
Sonst.
Ich schätze, das ändert sich.
Ja, ja, das ändert sich später. Slytherin liegt vorne im House-Ranking. Und jetzt kommt noch die Punkte.
Bonusrunde.
Ja.
Wie er guckt.
Ja. Also man kann ja schon sagen, dass Dumbledore ist ja schon ein bisschen parteiisch, ne?
Ja, ach. Findest du?
Ja, ein bisschen.
Ja gut, aber die haben ja auch Außergewöhnliches geleistet. Was haben die anderen gemacht? Die haben halt Schulsport gemacht und ein paar Hausaufgaben. Und
genau,
die haben immerhin einen bösen Zauberer enttarnt.
Richtig. Also,
und lebensgefährliche Schachspiele.
Im Gegensatz gewonnen. Zum Lehrerkollegium, ne? Was eigentlich nichts gebacken kriegt. So, nochmal 60 Punkte.
Man muss natürlich auch im Nachhinein sagen, was man jetzt, worüber man sich jetzt beschweren kann, ist, die beiden haben für diesen Troll, haben sie 10 Punkte zusammengekriegt. Mhm. Und jetzt kriegen sie, was haben sie, 160 oder was haben sie?
Die sind Gleichstand jetzt gerade.
Ja, 160. Also, ne, das ist, da können wir jetzt ein bisschen sagen, das ist jetzt ein bisschen unfair gewichtet so. Mhm. Weil der Troll war jetzt auch nicht gerade ungefährlich.
So, und jetzt, aber das wiederum finde ich cool, dass die entscheidenden Punkte an Neville Longbottom gehen.
Ja.
Ich hab jetzt nicht ganz mitgekriegt, wofür nochmal, aber.
Ich glaube, weil er es immer wieder versucht.
Ja. So, und dann wird Slytherin abgeflackt und ja, da hat man schon wieder das CGI gesehen, ne? Also,
aber da fand ich es jetzt nicht so extrem.
Nein, wie gesagt, es ist auch, man muss ja sagen, der Film ist jetzt zur Zeit unserer Aufnahme ja über 20 Jahre
alt. Über 20 Jahre alt.
Also, das muss man sagen.
Ja.
Genau, jetzt wird natürlich groß und applaudiert.
Ja, auch der Klassiker, ne? Wir haben gewonnen.
Genau.
Oder wir haben unseren Abschluss oder wir haben das Turnier gewonnen.
Genau, alle gucken sich nochmal an und lächeln.
Ja. Und das Schuljahr ist vorbei.
Genau, und hier ist jetzt sozusagen die besagte Szene, die auch zusammen oder als erstes gedreht wurde.
Mhm. Genau. Wo übrigens viele vor Angst hatten, weshalb man auch eben zuerst CGI oder so angedacht hatte,
ja,
war, dass die Kinder eigentlich zu alt werden, zu schnell alt werden für die Filme.
Ah,
Und deswegen hat man tatsächlich entschlossen, die weitestgehend
wohl back-to-back zu drehen. Oder fast back-to-back zu drehen.
Ja, das heißt,
ach so. Also die hat man quasi, ja, die hat man jetzt mehr, die hat man einfach mehrere Jahre lang am Stück gedreht.
Ja, ach so, ja. Also
die
nicht
haben,
lange
die
warten.
Haben die Verträge unterschrieben, ja.
So, hier, und ich glaube, das Bild meine ich. Guck mal, da ist er eigentlich auch, wirkt er auch viel größer als in diesem Bündel.
Ja, das stimmt.
So, ne?
Ja. Man wundert sich ein bisschen, dass er nach Hause fährt, aber wahrscheinlich müssen die im Sommer nach Hause.
Ja. So, da hat man gerade gesehen, dass die Schärfe verschwunden ist, ne, während sich
irgendwie vorgebeugt.
Ja, genau. Ja. Aber das ist halt auch Teil von Film, weißt du, dass du halt siehst, dass es gemacht ist. Also Handarbeit, ne? So.
Ja.
Und das ist, wie gesagt, das muss ich nochmal.
Ja, das so ist ja auch nochmal, was ja auch so das Thema Technik angeht.
Ja.
Ich habe ja schon erzählt, der hatte so eine Gelenkfunktion, also eine Übergangsfunktion von dem alten Jugendkino zu dem, was heißt alten, aber von dem 90er Jugendkino zu dem, was dann ja später prägend wurde mit den Young Adult Novel Geschichten. Und das ist auch technisch, finde ich, so ein Übergangsfilm gewesen.
Ja.
Wir haben CGI aber noch nicht so viel. Wir haben auch Puppen. Den Fluffy wollten sie zuerst auch noch eine Puppe dann dazu bauen.
Ja.
Ne? Also das ist schon nicht uninteressant, dass der Film so eine Übergangsfunktion hat. Und wir sind am Ende, oder?
Ja, ne? Genau, jetzt müsste, genau, directed by Chris Columbus. Und wir haben die Musik.
Ja. Steve Close.
Richtig gut. Ja, Markus, super, vielen Dank.
Ja,
wir machen am Ende ja noch mal so eine kurze Abfrage, ob noch irgendwelche Punkte offen geblieben sind oder Ergänzungen.
Ich habe keine.
Nee, also ich kann nur noch mal wiederholen und fand das schön, dass du das jetzt am Ende auch noch mal sozusagen mit erwähnt hast, mit dieser Einordnung, dass es so ein Übergangsfilm ist, so in Sachen ne, technischer Umsetzung. Also weg vom 90er-Kino, aber noch nicht im vollen CGI-Kino.
Ja, und also in mehrerer Hinsicht ja sogar, ne? Nicht nur, ah, John Williams war die Musik.
Stimmt, ja, gut nochmal, genau, das muss man aufhören nochmal erwähnen, ja.
Ja, also auch in erzählerischer Hinsicht und auch in der Frage, was für Vorlagen wählt man aus und wie denkt man die weitere Vermarktung der Filme, das kommt ja auch noch hinterher, weil, dass man eben sagt, oh, wir filmen das jetzt back-to-back oder so.
Genau, also dieses Handwerkliche und auch, ich sag mal, dieser bewusste Einsatz von CGI hat mir oder gefällt mir halt sehr, sehr gut. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, jetzt dieser und auch die, ich glaube, zwei nächsten Filme sind so von der Handarbeit her, gefallen mir besser als die wirklich neueren. Also von, ich weiß jetzt nicht mehr, welche ich da gesehen habe, aber deswegen wollte ich diesen Film gucken. Und ich fand heute auch noch mal ganz interessant, dass wir auch nochmal diese Sachen, die man früher so nicht gesehen hat, ne? Im Zusammenhang auch mit dem Jahr 2001 zum Beispiel, dass wir das auch angesprochen haben. Also war eine interessante Entdeckungsreise. Also ja, das nochmal zusammengefasst von mir.
Ja, von mir auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.